Dinge von Interesse. Der Podcast.
So, dann tu mir den Gefallen und sag einmal bitte so.
So.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mal wieder auf dem allseits beliebten Planeten Eternia rumtreibe. Und das kann ich nicht alleine, dafür habe ich ihn hier, den Herrn von Subturnia. Hallo Raphael.
Ja, vielen Dank, das ehrt mich sehr. Hallo Gregor, einen wunderschönen guten Abend. Und ja, allen Zuhörern, hallo. Ich bin mal sehr gespannt, muss ich sagen, nachdem ja Staffel 1, Teil 2, so hörermäßig ein bisschen abgekackt ist, dass hier quasi mit der neuen Staffel wieder losgehen mag.
Ja, das gehört gar keiner, nur wir, weißt du? Nur der Testlink, weißt du? Also das Test abrufen. Nein, ich glaube, ganz so wird es nicht. Ich habe sogar schon bei einem anderen Podcast schon über die Serie gesprochen. Also es gibt schon noch Redebedarf da draußen. Und ja, und dann dachte ich mir, machen wir es hier mal auch so in der guten Tradition der ersten beiden Hälften von Masters of the Universe Revelation. Und was macht man, wenn man eine Serie quasi er versucht ein bisschen neu zu starten, um sich vielleicht der einen oder anderen kritischen Stimme zu widersetzen. Man benennt sie leicht um und man macht aus Revelation. Die Serie hat so eingeschlagen, dass sie noch immer zum Zeitpunkt der Aufnahme keinen deutschen Wikipedia-Eintrag hat.
Ich finde sowieso auch bei der Vorbereitung, selbst die wirklich genre-typischen oder serientypischen Wikis sind sehr spärlich bestückt, muss man sagen.
Also ja, zum Teil auch falsch. Da sind noch Sprecher aus der letzten Staffel drin, weil es hat auch einige Umbesetzungen gegeben. Mhm. Die von mir hochverehrte Sarah Michelle Gellar, SMG, weißt du? Die ist nicht mehr dabei. Dafür haben sie jetzt Supergirl dabei, die Teela spricht in der Staffel.
Ich wünschte, das wäre mir wirklich aufgefallen. Das ist Melissa Benoist.
Ja, oder so. Genau. Die überraschenderweise mit Chris Wood, dem He-Man-Sprecher, verheiratet ist. Ich sag's nur. Doch.
Wie romantisch.
Da wird abends auch immer gesagt, bei der Macht von Grayskull. Weißt du, so stelle ich mir das vor, weißt du? Bevor die Festung gestürmt wird. Nee, aber also es ist so, ich muss sagen, der Hype war jetzt nicht mehr ganz so da, ne, wie als Revelation gestartet ist. Und allein das macht mich so wahnsinnig, Revelation. Weißt du, ne, erst kommt die Offenbarung, dann kommt die Revolution oder so. Es ist einfach wirklich. Und die Werbung war mega spärlich. Ne? Also es gab dann irgendwie ganz kurzfristig, zwischendurch haben wir immer gedacht, ich glaube, du hast ab und zu mal gefragt, ob ich wüsste, ob das Projekt schon irgendwie steuerlich abgeschrieben worden wäre.
Ja. Ne? Und tatsächlich.
Man hat dann so bei Kevin Smith mal in seinen Podcast reingehört oder was er so auf Twitter geschrieben hat und so. Und dann war immer so, ja, kam immer so Andeutungen, so Mark Hamill hat geschrieben, oh, er hat Halsschmerzen. Oh, der hat sicher den ganzen Tag Skeletor geschrien. Weißt du, das waren dann so die Spekulationen, die ich so auch in Fandoms und so gelesen habe halt, ne? Und dann dachte ich mir, oh ja, das wird sicher noch ganz geil. Und dann haben sie wirklich so kurz auf knapp so einen Monat vorher ungefähr das erste, so ein größeres Poster veröffentlicht. Und jetzt, vor 2, 3 Wochen kam dann der Trailer drauf, wo wir alte 80er Jahre Joey Esposito-Fans You're the Best nochmal mitgrooven konnten. aber da hatte ich schon Bock drauf vom Trailer her, aber er hat natürlich nicht mehr den Hype ausgelöst, den der erste Trailer damals ausgelöst hat. Bei mir zumindest.
Nee, ja? Bei mir auch nicht und er war auch nicht so gut. Und ich glaube auch, da ist man sehr mit Bedacht dran gegangen, weil es ja, glaube ich, vom Staffel 1-Trailer viele Leute im Nachhinein ziemlich verarscht gefühlt haben. Und ich glaube, dem wollte man so ein bisschen entgehen, indem man den so ein bisschen Undertone gestaltet hat. Ich fand den tatsächlich sehr unaufregend.
Ja, es war so ein bisschen, du meinst, sie haben die Erwartungen runtergeprügelt.
Ja, und wollten, glaube ich, auch nicht die Gefahr laufen, dass man dann wieder sagt, ach guck, der Trailer ist so geil, wie beim letzten Mal. Und dann haben die nur das in den Trailer genommen, was irgendwie tatsächlich geil war. Und der Rest war irgendwie eher so Luftpumpe. Und darum setzen wir mal so ein bisschen tiefer an, dass der Trailer zwar ganz interessant ist, aber nicht so, dass die Leute da mit geifernden Mündern vor dem Monitor sitzen und sagen, geil, ich freue mich drauf.
Die 80er sind wieder da, Schatz, ich verlasse dich, ich ziehe wieder ins Kinderzimmer meiner Mom. Weißt du, nee, so war es nicht. Aber ich muss sagen, das eine hat funktioniert. Das Ergebnis ist näher am Trailer, als es bei der ersten Staffel war, oder?
Also, ja, definitiv. Im Guten wie im Schlechten tatsächlich.
Ja, richtig. Ja, wie gesagt, mich hat schon das mit Revelation so ein bisschen fertig gemacht halt, ne? Ja, wir haben jetzt, sind alle Folgen veröffentlicht worden. Die ganze Staffel besteht tatsächlich nur aus 5 Folgen. Also ist auch nicht eine Halbstaffel oder so. Es ist wirklich die ganze Staffel. 5-mal so 24-minütige Folgen, die ich, als ich sie jetzt so auch am Stück geguckt habe, letzte Woche, als sie released wurde, mir gedacht habe, so als ein 100-minütiger Film, so in eins, wäre es vielleicht für mich besser zu verdauen gewesen, weißt du so. Weil es, man könnte das ja auch wirklich hier Rückblende, Intro, Outro wegschneiden. Dann hast du so roundabout 100, 110 Minuten, hast du einen durchgehenden Film so als Event quasi von Masters of the Universe, wenn schon der Realfilm bei Netflix nichts wird, weshalb wahrscheinlich Mattel nicht mehr rangeht, wenn jemand von Netflix anruft. Und ja, dann machen wir halt so eine Art Animationsfilm und so als Highlight. Das, glaube ich, hätte für mich ein bisschen besser funktioniert, als es so als 5-teilige kurze Staffel irgendwie so zu präsentieren. Ein bisschen zumindest.
Da bin ich mir total unsicher, weil ich glaube, ich wäre sehr enttäuscht gewesen, wenn man jetzt einen Film angekündigt hätte und den dann nur benutzt hätte, um quasi den Käse fortzuführen, den man irgendwie mit der ersten Staffel angefangen hat. Und damit meine ich jetzt nicht alles, aber natürlich gab es da sehr, 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 sehr viele lose Enden, die man irgendwie wieder aufgreifen musste. Und dafür hätte ich jetzt so ein Film-Event irgendwie total deplatziert gefunden. Also für was ganz Neues, ja, super. Aber dafür, dass man hier quasi ja, das fortsetzt, was man schon angefangen hat und links und rechts Schadenbegrenzung betreibt, finde ich das schon ganz okay so. Ich werde aber, um das vorwegzunehmen, das Gefühl nicht los, dass das Drehbuch schon da gelegen hat. Netflix oder Mattel dann aber gesagt haben, du hör mal, 10 Folgen kriegst du aber nicht mehr. Und dann musste er den Rotstift ansetzen und hat ziemlich viel gekillt. Ich denke mal ziemlich viel von dem, was auch in der ersten Staffel einigen Leuten übel aufgestoßen ist. Aber halt auch viele Sachen, wo ich dann hier gesessen habe und dachte, ja, da hätte ich jetzt ein Tränchen verdrückt, wenn man mir da ein bisschen mehr Zeit für gegeben hatte. Keine Ahnung, den Charakter lieb zu gewinnen, die Story besser zu verfolgen. Und ich glaube, das wäre noch schlimmer geworden, hättest du das in irgendwie so einen Feature-Film packen wollen.
Mag sein, aber ich muss sagen, für mehr als 5 Folgen hätte es auch irgendwie die Story für mich nicht hergegeben. Weißt du, ich habe, also eigentlich ist ja, also die Story ist ja vereinfacht gesagt, wie gesagt, wir spoilern, wenn ihr Revolution noch nicht gesehen habt, dann guckt es, dauert noch nicht so lange und dann kommt ihr wieder. Ist ja im Prinzip das vereinfacht gesagt, dass das König Randor stirbt und Adam hadert damit, ob er jetzt den König beerbt oder doch weiterhin der Champion bleibt. Also weil er sagt, beides ist so ein bisschen schwierig in Personalunion, weil es sind verschiedene Kostenstellen und machen wir es nicht zu kompliziert. Und dann taucht überraschend der Schwippschwager von dem guten Randor auf, der auch blau ist, der einzig andere Blaue auf Eternia und sagt hier, ich bin da verstoßen worden, ich bin aber, hab aber auch Anspruch, aber hab eigentlich auch latent keinen Bock drauf, aber der dann durch einige Heldentaten glänzen kann, sich dann schweren Herzens dem Satz stellt, macht für den, der sie nicht will, sie übernimmt und halt dich fest, überraschend, als unser Lieblings-Skeletor rausstellt, der wiederum mittlerweile rübergemacht hat, weil er ist einerseits der Technikdiener vom Motherboard. Ne? Mhm. Und die wiederum ist der Browserverlauf von Hordak.
Ja,
das ist Sinn. Und damit muss sich unser Held jetzt damit anfreunden, dann doch wieder die Rolle als He-Man anzunehmen, als Champion und vor allen Dingen auch Eternia zu befreien von der Herrschaft von Keldor. Nämlich Keldor ist, halte ich fest, das alter Ego oder die wirkliche Identität hinter Skeletor, der sich daran aber nicht mehr erinnern konnte, weil Hordak ihm die Erinnerung gelöscht hat, dann aber gesagt hat, ist doch eine geile Idee, wenn du ihn trotzdem spielst. Vielleicht hilft dir da. Also, aber, ne, also, weißt du, wenn ich verhindern würde, dass du dich an dein alter Ego erinnerst, würde ich dich dann die Rolle spielen lassen.
Ja, aber er hat halt schon mal die richtige Farbe. Ne?
Der einzig andere Blaue. Weißt du, es gibt noch Faker. Aber und Trapjaw. Ne? Aber gibt es gute Blaue?
Also, nee, ich glaube nicht. Das wurde doch hier auch irgendwo mal gesagt, dass es die Lügen jetzt auch in Blau gibt. Das stimmt.
Ja, das ist die Schlümpfe. Aber das alleine hätte einen Hinweis geben können. Nein, also es ist im Prinzip ja so ein bisschen, ne, der, ne, klar, gleich so der Hammer, Randor stirbt und so. Und ich fand auch diesen ganzen Anfang, ehrlich gesagt, irgendwie ganz cool mit Subturnia, dass ja Subturnia ist ja die Hölle und Preturnia ist der Himmel und man will Preturnia wieder erschaffen, weil man sich dann doch um die Seele von Fistor Sorgen macht. Fistor und Clamjam, glaube ich, waren es, ne? Die gestorben sind. Genau. Und ich fand es gut, dass man die nochmal erwähnt hat und sagt, hier, wir haben ja den Himmel zugemacht, wir würden den gerne wiederkriegen und so. Also, ne, kämpfen wir uns erstmal durch die Hölle bei hier. Wie heißt das? Scarecrow heißt er,
glaube ich. Scarecrow, genau.
Ist genau.
Ich, ich, Ich fand da allerdings, dass man den Gaul so ein bisschen von hinten auf gezäumt hat, weil das sagt Scarecrow ja auch. Er sagt, die gebe ich euch nicht. Und selbst wenn ich die euch gebe, wohin mit ihnen? Der Himmel ist weg.
Ja.
Da haben sie vollkommen recht. Was machen wir denn? So, wir haben euch befreit. Und jetzt? Na, jetzt löst ihr euch in nichts auf. Ja. Tut uns sehr leid, aber es geht nicht anders. Da kommen wir erst auf die Idee später, als King Randor dann gestorben ist, dass man sagt, ja, den würden wir gerne im Himmel sehen. Scheiß auf Fisto und Claptrap.
Ja.
Die können ja einfach irgendwie, weiß ich nicht, in sich in Wohlgefallen auflösen. Hauptsache, die hängen nicht irgendwie bei Scarecrow rum.
Ja, Scareglow ist er, heißt er, glaube ich, ne?
Ja, ja, also, genau. Das ist halt keine Vogelscheuche.
Bin total, ja, aber das ist wirklich, genau das ist es. Aber deshalb war ich so überrascht, dass man trotzdem, ich fand ja diesen Kampf gegen Scarecrow und so eigentlich noch ganz cool, dass man dann aber so überraschend schnell dann den Deckel drauf gemacht hat, indem man anscheinend offensichtlich die Hölle vernageln kann. Weißt du, einfach so einen Deckel drauf und dann zu.
Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich fand nur etwas desaströs. Wir haben ja nun mal, dank Staffel 1, und das ist so eine der Altlasten, Super-Tealer. Und hier kämpfen erst alle, so einzeln kommen runter, kämpfen, machen irgendwie was. Im Übrigen, mein absolutes Highlight dabei war hier der gute Snoutsprout, der sagt, mich juckt's im Rüssel. Fand ich ganz furchtbar.
Ja, aber er ist auch, ganz ehrlich, den habe ich sowieso am meisten lieb gehabt in den Folgen, weil er auch später durchaus bereit ist, einfach mit dem Wasser weiter gegen den Panzer zu kämpfen. Weißt du, alle schießen so mit Lasern und er gibt einfach diese Wasserspritzsache nicht auf. Weißt du, das fand ich total absurd. Am Endkampf siehst du das halt, ne, dass dann irgendwie so die Soldaten, die kleinen Man-at-Arms schießen dann mit ihren Laserpistolen und dann Snoutsprout dazwischen, Wasserstrahl, weißt du, dachte ich mir, der glaubt einfach an sich. Weißt du, einmal so viel Selbstbewusstsein haben wie Snoutsprout.
Vielleicht kann der auch einfach nichts anderes. Der ist durch den Waffentest durchgefallen, die eine Waffe kriegst du nicht. Nimm Wasser. Na gut.
Nee, aber ich muss auch sagen, ich fand aber auch einiges ganz niedlich. Ich fand auch super, dass sie erstmals mit Diplomatie bei ihm versucht haben. Weißt du, ja, und dann sag mal, wir reden erstmal mit ihm, ne? Und gesagt, das wird doch wieder nicht klappen. Mal was versuchen. Kann ich das Schwert bitte haben? Nein und so. Na gut, dann wissen wir jetzt alle, in was es ausgeht und so. Und dann, bin ich schon vom Sofa aufgesprungen und hab gesagt, sag deinen Satz bei der Macht. Und weißt du, und dann hast du mich ja schon. Aber dann, es war halt auch, dass Randor dann mitgekämpft hat und dann gestorben ist, also, überraschend krank und so.
Ich dachte erst, er wird über den Haufen geschossen, dass er deswegen dabei war. Aber was mich halt störte, war, so, wir schicken erst Adam für Verhandlungen da rein. Klappt nicht. Okay, lass ich gelten. Dass man dann aber das Leben vieler einzelner Soldaten opfert, statt direkt Super-Tealer runterzuschicken, die das Ganze auch mit einem Schnips und einem Lichtstrahl einfach dicht macht, da unten den Puff. Und dann sagt, so, jetzt können wir gehen. Alle bösen Geister habe ich damit auch verbannt. Und jetzt machen wir einfach das Schloss drauf. Das fand ich so ein bisschen, hatte die keine Lust? Hatte die noch Termine?
Super-Tila ist halt wirklich das Problem. Die ist schon so mächtig und ist ja jetzt am Ende noch mächtiger geworden. Was soll da noch kommen? Also, sie ist halt so Deus Ex Tila halt. Ne? Und deshalb musste man sich irgendwie eine Nebenhandlung aussuchen, wo man sie so ein bisschen aus dem Spielfeld genommen hat und gesagt hat, hier, mach sie grün, versuch sie erstmal. Sie muss jetzt erstmal hier die anderen hier, die fünf allerersten finden, damit wir genug haben, wenn die Schatten sich um Skeletor wieder ergeben. Ich hatte sehr viel Babylon 5 Vibes an einigen Stellen, tatsächlich. Ja. Und sie ist einfach dann zu mächtig für den Rest. Weißt du, wenn ich Snoutsprout wäre, würde ich sagen, muss ich wirklich mit? Weißt du, jetzt mal, ist es wirklich jetzt mal ehrlich, Leute, ihr wisst, was ich kann. Macht es nicht eher Sinn, dass ich hier, weiß ich nicht, das Osterfeuer bewache? Oder wenn hier mal irgendwo wirklich ein Feuer ausbricht und dann passiert sowas und er sagt, ich sag's ja nur, wenn ich da gewesen wäre, aber bitte?
Nein. Das hätte ich mich anstelle von jedem Soldaten da gefragt. So, oh, wie, Tila kommt mit? Ja, warum gehen wir zu, ach so, ja, die muss noch früh, okay, ich hab's halt einfach nicht verstanden. Wenn ich so eine, in Anführungszeichen, Waffe hätte, die sowieso dabei ist.
Ja, ne, klar.
Du hast ja auch als Amerikaner nicht erst irgendwie die Infanterie auf die japanischen Städte geschickt, ne?
Du hast direkt davon geworfen. Ja, das ist sehr gut, das ist halt so, dass sie haben sie halt sehr overpowered und sie haben sie halt so, das war ja früher in der alten Serie nicht, dass sie aus dem Schloss rauskam. Weißt du,
die war ja natürlich.
Vielleicht war das auch der erzählerische Grund, warum sie gesagt haben, wir können das ein bisschen schlecht erkennen, warum wir so das mächtigste Wesen mitnehmen und so. Weißt du, es ist immer so ein bisschen, wenn wir die dabei haben, würde ich doch als kleiner Man at Arms immer sagen, jetzt mal ehrlich, kann ich nicht draußen warten? Weißt du?
Ne, sehr also, richtig, ja.
Ne, also muss man sagen, Moment, du, wieso draußen, du wirst dafür sterben. Du solltest wissen, warum wir das machen. Bei den Sprechern musste ich übrigens über ein paar Sachen sehr lachen. Ich fand super, dass King Randor von Diedrich Bader gesprochen wird. Der spricht King Randor und Buzzoff. Und dann denkst du jetzt auch, was hat denn Buzzoff gesagt? Ich kann mich auch nicht an eine Stelle erinnern, wo Buzzoff was gesagt hat.
Schön, nee, ich auch nicht. Der hat vielleicht mal gestöhnt oder so. Mhm.
Hier, Queen Malena, also die Königin, wurde gespielt von Gates McFadden. Mhm. Und hier Grenamir, du weißt ja, der Drache mit Helm, ne?
Ja.
John DeLancey.
Ach.
Ja, der Q.
Hätte ich mal hier die Namen gelesen, statt sie mir nur auf zu notieren. Also ich hatte tatsächlich Gates McFadden irgendwie, aber tatsächlich darüber steht der John DeLancey, tatsächlich.
Krass, ne?
Was mich aber, wenn wir bei Stimmen sind, sehr verwirrt hat, ich habe teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch geschaut, dass Keldor, der ja von William Shatner gesprochen wird, im
das
Deutschen
war der
klingt, als wäre er 12.
Ja, einmal das, er ist viel zu jung, der Sprecher von Keldor auf Deutsch. Ja,
total.
Und es war ja im Vorfeld, war ja Shatner im Trailer angekündigt, aber nicht beschrieben, welche Rolle er spricht und so. Ne? Mhm. Und dann hat es ja so Hordak und so, aber nee, das war schon relativ Keith Davids, dass Keith Davids Hordak spricht und so. Und dann war es, wen spricht Shatner und so, Battlecat in der Warnstimme und so. Ja gut, jetzt ist es Keldor. Was ich halt geil finde, ist, dass sie das alte Ego von Mark Hamill nun von William Shatner sprechen lassen. Irgendwie. Gut, dass die da eine andere Stimme genommen haben, aber Mark Hamill ist ja so ein guter Spoken-Words-Artist, ne? Der hat ja überhaupt, durfte ja überhaupt keine Probleme haben, die Rolle auch mit einer anderen Stimmlage zu sprechen halt und so, ne? Aber
ja, aber ich fand es ganz wichtig, dass sie es gemacht haben. Da kommen wir gleich zu, in meinen Notizen, wenn auch Keldor hier im weiteren Verlauf auftaucht. Weil das ist, glaube ich, ganz gut, dass sie es gemacht haben, auch für Leute irgendwie, die den Hintergrund vielleicht ein bisschen kennen oder nicht kennen. Zumindest ging es dann ja weiter irgendwie sehr hoppla hopp. Und das sind halt die Szenen, wo ich sage, okay, da hätte ich bei ein paar, das kommt auch später noch, gerne irgendwie eine Episode mehr gehabt für die Entwicklung, dass ich da hätte irgendwie ein bisschen drin sein können. Aber wir sind dann ja, nachdem Kin Randolph runtergelabert hat, dass er jetzt krank ist und nochmal mit seinem Sohn kämpfen wollte.
Ja,
genau. Und ne, dann aber sagt, hier, Adam, du musst dich aber entscheiden. Also ich konnte ja mitkämpfen, aber du darfst das ja nicht. Ne? Wir brauchen ja einen König und einen Champion, nicht beides in Personalunion, bla 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 bla. sind wir dann ganz schnell bei Techno-Skeletor, der ja immer noch irgendwie unter der Fuchtel des Motherboards steht. Und die Einführung fand ich auch so halbgar. Da ist dann nämlich irgendwie, heißt der Two-Face, Two-Head, keine Ahnung.
Ja, 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 ja.
Und der hat mal so beschlossen, einfach einen Job zu suchen am Schlangenberg, weil die ja immer gutes Personal brauchen. Und da wird uns dann halt nochmal gezeigt, dass Skeletor direkt halt irgendwie in euch Techno-Jünger verwandelt. Das war so ein bisschen billig, fand ich.
Also. Ja, ich hab gedacht, ihr habt noch die Schlange am Berg gesehen, da dachte ich mir, das wird gut für mich. Und jetzt läuft das so. Ja, oh, Motherboard, wird im Original von Mac Foster gesprochen? Ne, von Evelyn aus dem Master of the Universe Kinofilm von 87, die eine Rolle spielt, die offensichtlich das Problem hat, total groß und wichtig eingeführt zu sein, dann aber zum Handlanger, totalen Handlanger degradiert zu werden, der dann auch einfach nur quasi als Kopf in der Kiste endet, als Zeichen, als Machtdemonstration von Skeletor für seine Emanzipation von Hordak. Ne, ja. Also Motherboard war im Großen, nach der Einführung, das totale Fail in dieser ganzen Geschichte, finde ich.
Ja, und auch da ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, hätte man das auf 10 Episoden gequetscht und es wäre so nach der Hälfte die große Revelation gekommen, dass die nicht irgendwie eigenverantwortlich ist, sondern einfach nur so die Verlängerung von Hordaks Wille sozusagen.
Sein Modem.
Dann hätte ich das, bitte?
Sein Modem.
Dann hätte ich das irgendwie berechtigt gefunden, diese Rolle. So ist es halt so, ja, die quengelt halt irgendwie 2 Folgen rum und wird in den letzten 2 Folgen einfach platt gemacht. Brauchen tut sie tatsächlich niemand.
Ja, das ist wie die Einführung von Keldor, der dann so auftaucht, aussieht wie das Böse in Blau, weißt du, und dann aber plötzlich also so eine Geschichte erzählt mit, ja, bin ja auch hier, eigentlich habe ich auch Anspruch auf den Thron und so, aber damals hat man gesagt, nee, hau ab. Weißt du, hau ab. Da bin ich gegangen und so. Also Keldor ist ja auch schon in der 2002, 2003 ja, Geschichte als altes Ego von Skeletor schon. Also, wir wussten, man weiß ja sofort, wer er ist halt. Ne? Wusste es.
Achso, ja, nein, ich auch. Ich habe ja die alte Serie, also die mittelalte Serie, nie gesehen. Oh. Aber ich wusste immer, oh cool, da wurde ja, das hat man ja immer mal mitbekommen, da wurde Skeletors Vorleben als Keldor eingeführt und fand das immer ziemlich cool. Und war dann im ersten Moment hier ein bisschen geschockt, dass der hier der Bruder von King Randolph sein soll.
Ja.
Das basiert aber auch auf einem 1980er Comic oder so,
habe ich gelesen. Richtig,
weil da wurde der Bruder erwähnt, aber nicht gezeigt, auch mit diesem Namen. Und dann dachte ich, ach, ganz cool, dass man sich daran orientiert hat. Und der Punkt, dass er nämlich eine andere Stimme hatte, hat mich erst in die Irre geführt und gesagt, okay, dann ziehen die hier vielleicht nicht den Trick durch und sagen, das ist in Wirklichkeit Skeletors vorheriges Leben, weil das geht ja auch schwierig, weil Skeletor dabei ist. Insofern fand ich diesen Trick gar nicht so doof, sowohl für neue Zuschauer als auch für mich, der ja eigentlich die Historie irgendwie kennt,
ja,
weil ich nicht genau den Finger drauf setzen konnte, was sie jetzt damit versuchen.
Ja, aber wenn der alte Skeletor nicht auch noch der Meister der Verkleidung gewesen wäre, ne? Ja, das hat mich ja mal, da habe ich auch einen Moment lang überlegt, sage, ja, aber Skeletor gibt's ja zu der Zeit und es ist ja kein Zeitsprung, ja, genau, oder so. Aber klar, er ist dann halt, ne, verkleidet und spätestens da hätte Skeletor ja eigentlich schon, der kommt ja später erst durch diese Vision dann, die er bekommt, nachdem er wieder einen Schlag an den Kopf gekriegt hat und nachdem er sein alter Ego mit ihm Zwiegespräche führt. Aber eigentlich hätte er ja davor schon mal drüber nachdenken können, ich spiele jetzt eine fiktive Figur, die glauben aber alle, dass das stimmt. Ist da was dran? Skeletor gab es wirklich? Also da habe ich gedacht, was für ein geiler Method-Actor ist Skeletor, der es nicht geglaubt hat, aber trotzdem glaubhaft verkörpert hat in dem Augenblick. Und nein, also das ist mir an vielen Stellen, wo es so Schlag auf Schlag ging, dann mit, okay, dann macht er eine, dann gibt es einen Angriff von Skeletor Schergen, Keldor springt den zur Seite, hat ein paar gute Ideen, beweist sich als weiser Anführer und somit kann Adam guten Gewissens sagen, du, ich will eh kein König sein, hier mach du, wir kennen uns seit 24 Stunden, aber ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Ne?
Ja,
und das war dann so, wo ich dachte, das geht so Schlag auf Schlag, dann habe ich es immer darauf geschoben, dass, naja, es ist ja eigentlich auch noch eine Kinderserie, wenn wir mal so drüber, also oder eine Jugendserie oder, es ist kein Shakespeare, obwohl eigentlich schon, irgendwie schon so ein bisschen und so, ne? Also, aber es ist schon so diese klassische Story und der stellt sich dann nicht als der, sobald er dann die Macht hat, stellt er sich raus, dass er eigentlich, ne, nur hinter dem, der Handlanger vom Bösen, Bösen, Bösen ist halt, ne?
Ja, tatsächlich, wie gesagt, ich fand, das ging auch sehr, sehr schnell. Ganz kurz, ich fand tatsächlich so die Trauerrede optisch ganz schön. Also insgesamt mochte ich die Zeichnung nicht ganz so gern wie in der ersten Staffel.
Echt?
Ich finde die auch ganz leicht. Also ich fand, die wirkten halt so ein klein bisschen günstiger. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich glaube, ich mag auch diesen Zeichentrickstil, der animiert bearbeitet ist, nicht so gerne, wo du halt auch immer anhand der Linien siehst, ob das Objekt kleiner oder größer gemacht wurde. Das wurde halt nicht neu gezeichnet, sondern die Linien werden entsprechend klein. Das macht mich immer so ein bisschen nervös. Ich kann auch nicht sagen, warum. Aber zumindest so die ganze Farbgebung während der Trauerrede hat mir unglaublich gut gefallen, weil es halt alles so dunkel war und wirklich auch die Trauer irgendwie gut vermittelte. Was mich so ein bisschen rausgebracht hat, war dann die Trauerrede um das, sie haben es Billow Bike genannt im Deutschen, ich weiß nicht, ob das im Englischen auch so war, aber gerade weil er sich über die Bauart dieses Dingens ja noch irgendwie echauffiert, das sein Vater zusammengezimmert hat, fand ich den Namen Billow Bike irgendwie etwas irreführend.
Was hat er im Original, wissen wir nicht, ne?
Nee, weil da habe ich dann auch nicht nochmal gehört, aber ich musste halt ein bisschen grinsen.
Stimmt, diese Geschichte, das haben wir ja ganz vergessen schon.
Ich fand sie überrührend. Also ich kann das irgendwie nachvollziehen, fand das in dem Moment aber tatsächlich ein bisschen too much, so ähnlich wie irgendwie eine Szene vorher, als Teela dann nach der Trauer um den verstorbenen König die Disco in Grayskull veranstaltet und man erst nicht weiß, warum. Und dann ihre Mutter fragt und die Mutter sagt dann, ja, ne, man darf Menschen, die einen lieben, auch um Hilfe bitten, das ist nicht verkehrt. Das wäre so am Ende einer alten He-Man-Zeichentrickfolge so der Rat der Woche gewesen, glaube ich.
Ja, ja.
Den haben sie hier so einfach sneaky reingesetzt. Und ich musste halt bei so ein paar Sachen so lachen, so es ist in den düsteren Nebeln von Dark Smoke. Ganz genau, sehr schön.
So geil. Aber gut, die sind also ganz ehrlich, Fisto, Ramman, die sind nicht gerade Stratos, Bazoff, die sind nicht gerade die Meister der Subtilität halt. Ne? Dabei war doch der wichtige He-Man-Lernspruch am Ende, der am Ende einer Folge uns früher erwachsen, unserer Adoleszenz geholfen hat, war in diesem Fall, es ist nicht wichtig, was du in der Hand hast, sondern im Herzen. Das war bezogen auf das Schwert und so. Du brauchst das Schwert eigentlich gar nicht. Du musst es nicht. Fand ich so geil. Das sagst du auch so. Es ist nicht wichtig, was du in der Hand hast, sondern im Herzen.
Sehr richtig, sehr richtig.
Das ist sehr, 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 sehr gut. Ja, mich haben dieses Knall auf Fall auch mit Teela, die dann die Macht der Allerersten irgendwie gesucht hat oder der anderen großen Mächte von Eternia, wo sie dann ein bisschen kurzzeitig aussah, als hätte King Hissi gebissen. Weißt du, mit dem Grün, das habe ich erst nicht gecheckt, ehrlich gesagt, warum sie dann so diesen Grünstich hatte und all sowas halt, ne?
Also da kommen wir gleich bestimmt etwas ausführlicher zu. Ich fand es generell für die erste Folge tatsächlich etwas sehr too much. Er stirbt, He-Man hat seine Probleme, dann kommt der Onkel wird König, Teela beschließt, die alten Dinger da zu suchen. Wie gesagt, das ist in einer längeren Staffel auch auf 2 Folgen oder so getan, dann hätte ich, glaube ich, auch mitfiebern können. So war mir irgendwie der Tod des Königs relativ wumpe, auch die Probleme, die es mit sich führte. Und der Rest ging halt einfach irgendwie viel, viel, viel zu schnell. Und
ja, aber
endet ja, glaube ich, auch dann damit, dass Keldor schon König wird, ne?
Ja, ja, das ist ja im Prinzip schon sogar schon zweite Folge dann alles. Weil ja. Keldors Auftritt am Ende der ersten ist halt so, hallo, ich bin jetzt da, haha. In der zweiten gewinnt er dann Vertrauen, rührselige Geschichte, ne? Sagt halt, ne, hier, ich hatte Anspruch, aber ne, hab dann gesagt, möchte ich nicht machen. Dann wird er überredet nach seinem heldenhaften Stimmt. Einsatz, dass er, also das, wie gesagt, das geht so ineinander über, deshalb habe ich diesen Filmansatz so ein bisschen gemeint und er wird dann halt relativ schnell König und dann ist ja die Offenbarung oder der Twist, dass er halt dass er Skeletor ist und halt, ne, für das gute Motherboard, einen Namen, den ich immer noch saudämlich finde, ehrlich gesagt, das Motherboard. Mhm. Aber es geht ja einfach nur darum, weil diesen Teil aus der ersten Staffel, den führen sie halt hier weiter, dieser Kampf Magie gegen Technik. Ne, also
und das finde ich gut.
Das finde ich auch gut, weil, wie gesagt, wie war das? Wir hatten ja die Diskussion schon, ne, für Leute wie mich muss manche Technik wie Magie wirken. Weißt du, und das, ja. Darauf spielen sie hier ja an und auch, dass es am Ende so die Symbiose von beiden Dingen ist, von so Wundern, aber auch von Technik und Wissenschaft, das dann so den Erfolg bringt, das fand ich gut. Ich fand es auch gut, dass das so einen übergreifenden Teil gegeben hat. Es hat allerdings auch alle Männer von Skeletor komplett sinnlos gemacht. Wir haben den guten Triclops mit diesem geilen Hut, den er wieder aufhatte.
Oh ja, nur der, einmal der kein Wort gesagt hat, der oder?
Kein Wort gesagt. Obwohl, aber Henry Rollins hat ihn nicht gesprochen.
Also, okay, ja gut, dann.
Der hat einen Credit als Sprecher, aber ich weiß auch nicht, wie bei Bassoff denke ich mir so, also richtig, kann mich nicht so richtig dran erinnern und so. Nee, aber
kurz gestöhnt.
Ja, aber es geht halt wirklich dann so Schlag auf Schlag, dann halt dann die Enthüllung, dass das Hordak hinter der ganzen Sache steht und Hordak fand ich geil animiert und geil gesprochen ja. Und es war auch schön, ja. Die wilde Horde zu sehen.
Ja, Satz, tatsächlich, da habe ich mich auch, ja? Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut tatsächlich, aber auch der Rückblick am Anfang, das wirkte alles irgendwie sehr gestelzt, also von der zweiten Folge, wo wir dann nochmal sehen, ja guck, der hatte wirklich einen blauen Bruder und der dürfte halt nicht König werden, obwohl er älter ist, weil der halt irgendwie ein halber Blauer ist, das wollte man damals nicht und
das ist aber, ja, es ist halt alles, und er wurde auch verbannt, da war ja noch was mit Verbannung und das alles, dachte ich mir so, ja. das war ein hartes Los so im Königshaus. Ich habe ja tatsächlich erst seit der Serie kapiert, dass der Palast Eternos heißt. Erst als sie es im Trailer gesagt haben, dass er sagt, I'm the King of Eternos, habe ich gedacht, warum Eternos, der Palast von Eternia heißt Eternos halt. Ne?
Ah, okay. Und
das war mir vorher auch nicht so gewahr, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal ansprechen, wir haben das Thema über Personalführung vorhin geredet, da würde ich gerne über Hordaks Personalführung reden. Denn das habe ich sehr gefeiert. Diese Szene, wo er ihm dieser Typ von dem anderen Planeten vorgeführt wurde, dieser Steintyp, der sich zu diesem Felsen eigentlich zusammenformen kann. Und ja. wo Hordak dann sagt, ich habe schon ganz viele Welten erobert. Und in jeder Welt gab es einen Helden, einen Anführer, einen Champion und so, der mich herausgefordert hat. Und dann greift der Typ ihn an und dann wird er von drei Typen von der wilden Horde, kaputtgerissen im Prinzip, getötet. Und dann sagt Hordak, aber mein Weg ist immer, ich habe einfach gute Leute, die für mich arbeiten. Und das fand ich so super, dass Hordak, das ist irgendwie seine Gang, seine Horde, wenn du schon Hordak heißt. Weißt du, wenn du schon eine Horde, wenn ich eine Gang oder eine Bande oder eine Horde hätte, würde ich sie auch so benutzen. Weißt du, dass er das so sagt, mein Mittel der Macht ist nicht, ich kämpfe nicht selbst. Ich habe meine Leute, die das gut können und so. Das fand ich großartig.
Ja, fand ich auch großartig. Tatsächlich fand ich die Horde irgendwie, es war schön, sie zu sehen. Und ich finde halt auch, die hatten mehr zu tun und waren irgendwie stringenter als das, was um Skeletors Leute ja. noch übrig war, die ja quasi keine Funktion mehr hatten.
Überhaupt nicht.
Außer, dass Skeletor jetzt der Handlanger von Hordak wurde und sich teilweise auch, und das hat mich auch irgendwie sehr gestört, dann wieder benommen hat wie so ein kleiner dummer Schuljunge. Was halt gar nicht zu dem passt, was wir die Staffel davor gesehen haben und auch nicht zu dem Ende hiervon. Und weiß ich nicht, der kann natürlich sagen, ja, wenn er seinem alten Lehrmeister gegenübersteht, geht es jedem so. Ich fand, es war halt auch so zu sehr aus dem Nichts.
Einmal das, weil er dann diesen Wechsel hatte, wo er dann kapiert hat, dass er eigentlich selber wo Keldor ihm quasi sagt, hier, hör zu, der Hordak wollte nicht, dass du dich dran erinnerst, du bist Keldor, du bist eigentlich geboren zum Herrschen, ne, zum Leben, geboren, um zu leben, dann haben sie unheilig zusammen gesungen und so, weißt du, und dann ging das ab, aber das führt mich auch zu dem Thema bei Hordak Personalführung und zu dem Punkt Babylon 5 nochmal, weil wir haben bei Babylon 5 gelernt, dass es immer eine gute Idee ist, ein mächtiges Wesen ziemlich scheiße zu behandeln. sein. Ne? Mhm. Lyta Alexander, mächtigste Telepathin, wir schmeißen sie mal aus der Bude raus, weil sie die Credits nicht hat und so, weißt du? Das wird sich nicht rächen. Da habe ich mir gedacht, bei Hordak, der ja so viel Wert auf loyale Mitarbeiter legt, warum er dann der ihm den Sieg gebracht hat, im Prinzip, oder die Eroberung von Eternos ohne einen einzigen Schuss quasi, warum er den dann so behandelt wie Dreck? Weißt du, ja. Er geht auf ihn zu, sagt, ich möchte mich bei dir bedanken, und Skeletor sagt noch so, ja, habe ich gern gemacht, ich habe nicht mit dir geredet. Hättest ihn wirklich umgebracht an der Stelle, wenn er sich einmal mal irgendwie auf die Zürcher getatscht hätte? Naja, im wahrsten Sinne des Wortes hat ihn das später umgebracht.
Also sowas. Ich wollte gerade sagen, ja. Nee, aber
ja, behandeln mächtige Wesen nicht wie Scheiße, weißt du?
Ja, aber er hat ihn einfach nicht als mächtig gesehen. Ich glaube, das war das Problem. Er hat einfach gesagt, oh, es ist irgendwie wie ein Werkzeug, was ich nutze, das kann ich einfach mal irgendwie, ja, behandeln wie ein Werkzeug halt. Ich fand nur interessant, dass er dafür über den Tod von dem Motherboard auch relativ nonchalant drüber geht. Ja, die ist tot. Ja, hatte eh keine wichtige Funktion. Egal. Dankeschön.
Ja, dem war sie dann genauso egal wie, ja gut, das war ja auch so. Ich meine, sie wurde, das ist wiederum, das ist das Problem an der Kürze der Zeit. Sie wurde uns als so mächtiges Wesen, die sogar Skeletor kontrollieren kann, präsentiert und die irgendwie alles transformieren kann. Und dann muss sie ja quasi den Kopf verloren haben, weil sie mal ganz kurz damit beschäftigt war, die Geheimnisse von Castle Grayskull, die Passworte einzugeben. Ne? Sie war ja da irgendwie, sie war ja irgendwie mit dem, man hat ja dann irgendwie durch, man hat ja dann die Burg, man hat ja Grayskull gehabt und man hat den ja Grayskull diesen furchtbaren Fledermaus-Look gegeben. Weißt du, mit diesen Flügeln hinten dran und so. Weißt du, wo, ja, ich hab's ja verstanden, weißt du, ihr seid jetzt da die Babos, aber müsst das gleich so aussehen lassen wie eine Billo-Version von euch, weißt du, ne? Und da war sie ja mit dem Verschlüsseln der Geheimnisse von Schloss Grayskull beschäftigt. Und das hat anscheinend Skeletor ja ausgenutzt, ihr von hinten den Kopf abzuschlagen. Was ich ehrlich gesagt einen geilen Move finde, dass er das gemacht hat. Weißt du? Um damit zu verdeutlichen, er hat damit visualisiert, wie wütend er ist.
Ja, sehr richtig.
Und dass er das mit dem Geschenk gemacht hat. Ich möchte mich übrigens hier bei dir, ne, hier ist ein Geschenk, willst du nicht mal aufmachen? Mach doch mal. Und so, ich habe doch gar keinen Geburtstag. Was wird da wohl drin sein? Und so, ne? Und das war ja, jeder hat natürlich an 7 gedacht in dem Augenblick halt, ne?
Ich wollte gerade sagen, das hätte man auch ein bisschen hinauszögern können in mehr Teilen, dann wäre es irgendwie überraschender gekommen. So, dadurch, dass es direkt nach der Szene kommt, wo er halt dadurch das elektrifizierte Castle Grayskull streicht und mit sich selber drüber redet, wie böse er doch ist und wie scheiße alle zu ihm sind, war das tatsächlich relativ klar, fand ich. Und das fand ich halt schade und das ging mir mit mehreren Sachen insgesamt so irgendwie. Auch mit dem super bösen, schlauen Drachen, auf den Evelyn aufpassen muss, der ja gefühlt eine Minute oder zwei Screentime hatte, wo er halt irgendwie auf Teela und Lynn einredet.
Grandemir. Ne?
Genau, aber dann am Ende irgendwie ein bisschen beheult werden möchte. Das habe ich dann nicht eingesehen. Dachte, nee, dafür habe ich viel zu wenig irgendwie Gefühle für dich, doofer Drache.
Er hat aber einen Helm aufgehabt, als er mitgekämpft hat.
Ja, hat ihm nicht geholfen, offensichtlich.
Nee, aber wenn du schon einen in der Größe kriegst, weißt du? Ja, das ist natürlich auch ein Problem halt, ne? Also allein ist ja auch das Problem dieser warum die große Gefahr, vor die sie ja Eternos verteidigen müssen, ist ja diese Nanitenwolke, ne, mit der sie dann die Leute von Eternia übernehmen können halt, ne? Auch mit Technik, und dass sie so ein bisschen borkifiziert sind und dann unter Skeletors Befehl stehen, und dann lernen wir ja, dass He-Mans Schwert das heilen kann, oder He-Man da auch immun ist, weil er das Schwert hat. Also gesagt, ja, He-Man, dann musst du jetzt mal ein bisschen ohne Schwert, nimm mal alternativ die Axt so lange, aber Orko ist noch da, und Orko kann noch mit dem Schwert, da gibt's noch was. Also wir haben ja Man at Arms, das ist ja, ne, die ehemals die Freundin von Teela, aber wir haben ja noch Duncan, der mittlerweile Man of War ist, wo ich wirklich
auch erst später musste ich sehr grinsen. Fand aber, ne, da schon das neue Design irgendwie furchtbar. Das setzt sich ja später auch bei He-Man fort, ja, tatsächlich.
Iron Man, der Hulkbuster ist das irgendwie, so aus Avengers, ne?
Ja, und vor allem dann dieses Weiß-Gold, was He-Man dann ja auch irgendwie später übernimmt, so rein optisch. Absolut nicht meins. Das wirkte schon so ein bisschen, als würde man Anleihen machen an den dürren, ausgehungerten He-Man aus der Science-Fiction-Fortsetzung des ganzen Universums. Aber nee, weiß ich nicht. Also ich kann auch mit der neuen Man-at-Arms so gar nichts anfangen. Die ist mir ja schon in der ersten Staffel tierisch auf die Nüsse gegangen. Und hier auch. Die hat quasi nichts zu tun, außer zu betonen, wie toll sie ist. Oder von außen betont zu bekommen, wie toll sie ist. Das tut Keldor irgendwann mal. Stimmt. Ich glaube, niemand so toll schießt, als sie mit dem Blaster letzte bisschen uploaden muss, wo ich auch irgendwie Krämpfe gehabt habe vor Peinlichkeit.
Na, weil es ehrlich gesagt nicht aussah wie ein unmöglicher Schuss, sondern wenn der sich umdreht, schießt du auf das, was leuchtet. Weißt du?
Das ist ungefähr so groß wie dein Haus. Das schaffst du vielleicht. Ich fand da aber die Idee ganz cool, dass Eternia mal eigentlich eine Zivilisation war, die auf Technik gesetzt hat und da auch mit Krieg geführt hat. Das ist aber längst alles wieder quasi untergegangen und kann aber wiederbelebt werden. Und ich finde das Design dieser alten Maschinenkämpfer total großartig. Ja. Das ist so Lovecraft's fies irgendwie. Ich hatte total Spaß an denen.
Ein bisschen, ja. Ja, aber auch diese Anzüge, was Duncan, ich mag übrigens den Namen Duncan irgendwie gern. Ich finde es gut, dass meine Damen so, ja. Also ich finde Duncan ist ein schöner Name.
Wie Duncan MacLeod.
Duncan MacLeod vom Clan der MacLeods. Gott sei Dank, von wem auch sonst und so. Naja, egal. Auf jeden Fall, diese Anzüge, ich mag, das sind ja wirklich wie diese Hulkbuster-Anzüge aus den Avengers-Filmen und so. Ich mag das aber auch immer nicht, wenn der Kopf verhältnismäßig viel zu klein ist und das sieht immer so lächerlich aus, weißt du, wenn ein normaler Kopf aus einem riesigen Körper rausguckt. Weißt du, das ist immer, da muss ich immer so latent drüber lachen, das fand ich, das ging, aber als Adam das dann später auch getragen hat, in der Mangelung der Macht in dem Augenblick, dann dachte ich mir schon ja, das war so ein bisschen doof. Auf jeden Fall, als sie dann ja gesagt haben, mit dem Schwert kann man diesen Virus aufhalten, aber er kann ja nicht jeden Eternian damit berühren und wahrscheinlich gibt es da auch ganz viele Verfahren, dass er sagt, du darfst dein Schwert nicht gegen jeden halten und so, weißt du, dass du, weil wir hatten doch drüber geredet, He-Man, ne, und so. Ja, und dann wird Orko ja losgeschickt, ne, mit dem Schwert, ne, alleine mit Duncan quasi und dann gesagt, ja, wir kennen da noch wen halt, ne?
Ja.
Und dann auftritt Gwildor.
Ja. Habe ich mich eigentlich gefreut, weil ich die Figuren aus dem Realfilm eigentlich immer ganz cool fand, die da irgendwie neu hinzugedichtet wurden und ja dann auch irgendwie ihren Verlauf auf die Spielzeugfiguren gefunden haben. Ich fand die Szenen zwischen ihm und Orko und die zwischen Duncan ihm und Orko aber alle so ein bisschen mau, muss ich sagen. Also ich finde, dafür hat Gwildor nicht so viel Charakter gehabt, als dass ich ihm gerne zugesehen hätte. Also so als Pendant zu Orko kann er, glaube ich, gut funktionieren, wenn man ihm irgendwie ein bisschen mehr Futter gibt. So fand ich es alles ein bisschen schwach, weil es auf denselben Disput hinausläuft, den wir halt überall in der Staffel um die Ohren gehauen bekommen. Technik gegen Magie, Technik gegen Magie. Aber hier halt in so einem, aber trotzdem müssen wir zusammenarbeiten und dafür war das einfach viel zu wenig, was da passiert.
Das ist der Kürze der Zeit wahrscheinlich wirklich geschuldet gewesen, aber es hat ja auch die Lösung geboten, nämlich, dass die dann zusammenarbeiten müssen halt, ne, und dass halt das Schwert dann halt Magie und Technik, das ja, was ja auch die Lösung am Ende ist, gut, es ist halt alles mit der Brechstange oder besser gesagt mit dem Zauberschwert, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, Gwildor zu sehen und jetzt so kanonmäßig im animierten Masters Universe auch diese Tür wieder mit diesem Schloss und so. Und ich finde, er und Orko, für mich haben die gut funktioniert, diese Streitigkeiten, diese kleine Rivalität, die beiden per se einfach, weil sie irgendwie dieselbe Funktion haben, aber unterschiedliche Ansätze. Weißt du, eigentlich haben sie dieselbe Funktion halt, ne?
Ich habe es tatsächlich auch irgendwo notiert. Du springst ja so ein bisschen durch die Folgen rum, weiß ich nicht genau, wo das war, aber tatsächlich sagt Duncan ja auch so, ich kenne ja jemanden, der erinnert mich total an dich. Und ich dachte, ja, natürlich erinnert ihn an dich, weil es der Ersatz für Orko war, weil man halt nichts Fliegendes, Hemdartiges für den Film machen wollte.
Richtig.
Sondern etwas, was läuft tatsächlich. Und das fand ich tatsächlich ganz nett, dass er das genauso sagt. Ich frage mich, ob das absichtlich so
dann. Ja, das war auf jeden Fall absichtlich. Das war auch so, als die dann bei ihm geklopft haben und er die Tür aufgemacht hat und er sagte, weißt du noch damals unsere Zeit auf der Erde? Und so halt, ne? Also, das damit haben sie ja im Prinzip den Film quasi kanonisiert für die Animation halt, ne? Ich weiß, es ist da wahrscheinlich nicht so streng wie bei Star Trek oder bei anderen Sachen, ist das jetzt Kanon oder so, aber damit haben sie es deutlich darauf angespielt und das fand ich auch schön und ich habe, wie gesagt, ich fand dieses Zusammen- oder dieses Gegeneinanderspiel von zwei mit unterschiedlichen Ansätzen, aber selber Funktion irgendwie, das hat für mich gut funktioniert. Ich musste auch sehr lachen dann später, als er das Schwert übergab und He-Man zu ihm sagte, meinst du, das funktioniert? Und er sagte, ja, andererseits bin ich um mein Leben gelaufen, als ich auf die Idee gekommen bin. Vielleicht sollten wir nochmal ein zweiter drüber nachdenken. Weißt du, das sind Sachen, die gut funktioniert haben, so als Gag halt.
Ja, ne? So Kleinigkeiten total. Auch ich mochte auch den Gag, als Orko das Schwert kriegt und anfängt, das hochzuhalten, bei der Macht von, nein, ich habe nur Spaß gemacht oder so.
Ja.
Aber gerade bei den beiden fand ich halt, fehlte es mir tatsächlich so ein bisschen an Futter, weil es halt sehr darauf ausgelegt war, die beiden einfach nur streiten zu lassen. Aber ich sah die Begründung halt so stark da noch nicht, weil wir von Gwildor zu wenig wussten und es dann halt wieder nur auf dieses 0815 Magie gegen Technik hinausläuft. Fand aber tatsächlich ganz schön, dass die sich dann wieder so sehr berappelt haben, was zusammenzumachen.
Mhm.
Auch wenn es später nur darauf hinauslief, dass Orko die Horde einfach immer wieder wegzaubert, damit Will er seine Arbeit fertig machen.
Aber das war eigentlich eine gute Lösung, wenn du die Fähigkeit hast, oder? Wenn du die Fähigkeit hast, ist das eigentlich eine wirklich gute Lösung.
Ja.
Ja, auch. Ich habe mich auch so war sicher so viel Fanservice auch drin. Ich fand es auch, diese alternative Rüstung, die He-Man dann anhatte, als er also ohne Schwert losziehen
ja.
musste,
oh, ja.
die hatte ich früher auch als Spielzeug. Weißt du, wo du diesen Schaden vorne, wenn du drauf gedrückt hast auf dieses Brustimplantat, dann ist da der beschädigte Teil halt gestartet und die Axt, die er halt hatte und so. Ne? Also das war damals auch bei dem Spielzeug halt dabei und das waren so schöne Referenzen daran, dass man gesagt, ja stimmt, der hat ja auch noch was anderes außer Snoutsbautes und das Schwert, sondern auch noch die Axt und auch mal eine richtige Rüstung, die auch richtig Sinn macht, weil sie den ganzen Oberkörper bedeckt. Ja, als dieses X, wenn man über dieses X nachdenkt, weißt, dann denkst du, es ist eigentlich nur eine Halterung und ein bisschen Geprolle.
Ja, die Rüstung hattest du auch als Kind, ich im Übrigen auch und ich fand sie immer sehr cool und fand sehr lustig, dass hier tatsächlich nach dem Kampf die auch einmal so zurückspringt wieder in die ich bin wieder heile Position.
Total super, oder? Und das ist ja. einfach schön, das war wirklich super. Was auch übrigens auch ein guter Gag war, also im Trailer fand ich das schon so ein bisschen nervig, diese Szene mit Adam und Teela mit diesem, wo sie am Ende noch so dieses so sich zuhauchen bei der Macht von Grayskull, weißt du, oh Gott, so dieses, ja. das fand ich auch im Trailer schon, irgendwie will ich das, das fand ich irgendwie so ein bisschen doof in dem Moment. Und als es geht ja dann hier darum, dass He-Man ja auch die Macht, also er die Macht halt hat ohne das Schwert halt, ne? Und ich musste so über Battle Cat lachen. Über Gringer, der sagte, Moment mal, das hätte die ganze Zeit auch mit einer Umarmung funktioniert. Ich hätte nicht die ganze Zeit mit dem Strahl und mich erschrecken und Angst haben müssen. Und ich fand super diesen Satz. Die ganze Zeit hätte es auch mit einer Umarmung geklappt. Die ganzen Jahre und so. Das war gut, weil die beiden hatten da wirklich ein paar schöne Verwandlungsmomente. Auch am Anfang, wo das erste Mal, wo Keldor da war, wo die Stadt angegriffen wurde, weißt du. Dann gibt sich Gringer halt in sein Schicksal und Adam springt drauf. Die springen beide einfach von der Mauer runter und er verwandelt sich, während die runterspringen. In der Hoffnung, dass das alles zeitlich klappt und so bis sie unten angekommen sind. Früher war das ja bei Mars, das war ja immer dieselbe Animation und du wusstest, jetzt hast du 40 Sekunden Zeit. Ne? Und ich hatte das wirklich cool, diesen Moment. Also das hat echt Spaß gemacht. Aber auch das, so Sachen wie Battle Cat und so, der war ja, auch so ein kleines Highlight auch in Revelation, fand ich. Weißt du, so
ja,
die Weisheit der Katze irgendwie halt. Ne? Ich fand ja auch Weisheit von Beastman gut. Aber haben wir
der hatte
nicht,
wieder ne? nichts zu sagen, ne? Nee, ne? Der war auch. Aber tatsächlich fand ich so das erste Gespräch zwischen He-Man und Battle Cat schon ein bisschen grenzwertig irgendwie.
Welches
ich war immer gern deine Battle Cat.
Dachte
ich, nein, das wäre weniger mehr gewesen. Vielleicht hättest du einfach Miau gesagt und hättest dich an ihm geschmiegt.
Miau.
Das hätte ich irgendwie tatsächlich nicht gebraucht. Und was ich tatsächlich in dem Ganzen auch nicht gebraucht hätte. Natürlich musste man sich Teela irgendwie entledigen.
Mhm.
Sie dann aber quasi bis auf die Screentime, die sie mit Schmusen verbringt, oder Deus Ex Machina zu sein, einfach nur damit zubringen zu lassen, mit dem Drachen zu labern oder sich ausbilden zu lassen. Nee, dann hätte man das auch ganz weglassen können und sagen, so ist irgendwann wiedergekommen. Zumal da noch etwas drin war, wo ich dachte, oh, ja, das ist bestimmt übrig geblieben aus dem Entwurf mit den 10 Folgen. Denn Teela steht am Anfang ja bei dem Drachen in der Höhle.
Mhm.
Guckt sich da die Dinger an von den Altvorderen, deren Stäbe sie da sammeln muss und sagt dann, es gab 4 Türme und der Drache sagt, ja, gab's mal, aber es gibt ja jetzt nicht mehr einen, braucht dich nicht interessieren und ich habe die ganze Zeit bis zum Ende darauf gewartet, dass der 4. Turm irgendwie wichtig wird, weil das wirkte so, dass man mit den 3 Kräften nicht das erreichen kann, was man will, aber der 4., keine Ahnung, der kommt dann aus King Rendors Hintern am Ende oder sowas oder durch irgendeine andere Revelation. Aber nix, dort hat man dann einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich dachte, ja, aber gut, dass wir erwähnt haben, dass es mal 4 Türme gab.
Dafür habt ihr Sekunden verschwendet, ne? Dafür habt ihr wirklich Sekunden verschwendet. Ne? dabei haben sie auch noch so viel anderes so in, auch nochmal erwähnt, so in so Nebensätzen. Ich fand es auch super, die Königin, die dann auch erwähnt hat, so König Rendor, der war alles andere als konservativ. Oh ja, der war weit alles andere als sonst hätte er nicht eine Astronautin von der Erde geheiratet. Auch das habe ich auch immer irgendwie wieder vergessen. Stimmt, echt? Dass die Königin ja Astronautin von der Erde gewesen ist und
das
so.
Das ist tatsächlich die einzige Szene, die ich seit Kindesbeinen an irgendwie immer wieder so in meinem Kopf abrufen kann von der Originalserie. Und das ist die, wie sie am Anfang tatsächlich abstürzt mit ihrem Gleiter und so. Und ich fand es auch sehr cool, dass sie hier dann tatsächlich Gleiter fliegen darf und am Kampf teilnimmt.
Macht sie,
das
ne?
Das hat mir sehr gut gefallen.
Stimmt, ja, das stimmt. Am Ende ist sie schön dabei. Und weil du vorhin auch gesagt hast, Evelyn, sie ist ja nicht mehr Evelyn, sie ist ja jetzt nur noch Lynn. Oder ich habe mir nur aufgeschrieben, Just Lynn. Weißt du, wäre geil, wenn sie I'm Just Lynn, weißt du, so der Oscar-Song, weißt du, I'm Just Lynn.
Na, am Ende ist ja Good Lynn, das darfst du nicht vergessen, sie hat sich ja jetzt gemausert.
Ja, die wird irgendwie so ein Warrior of the Galaxy oder irgendwie sowas, aber auch sie, muss ich sagen, ich fand ihre, also die Entwicklung, die sie gemacht hat von dem Ende der letzten Staffel, sehr nachvollziehbar und ich fand es gut, dass sie es nicht zurückgedreht haben. Weißt du, dass sie jetzt nicht wieder irgendwie, ja, sie will sich dann doch wieder Skeletor anbiedern und so, ne, und sondern dass sie weiter haben entwickeln lassen und dass sie da auch einen aktiven, kämpfenden, schützenden Teil hat. Denn sie hat ja im Prinzip immer, wo sie aktiv wurde, war sie halt schützend oder hat den Drachen versucht zu bequatschen.
Ja. Ja. Und hat Skeletor später den Arm mit dem Stab abgetrennt. Das fand ich tatsächlich auch ganz cool, wo sie auch doch hallo und er so, ach hi. Und sie dann so, schwupp. So, und er so, brauche ich eh nicht mehr das Ding, ich habe jetzt andere Macht. Fand ich ganz schön. Das Kind in mir ärgert sich halt immer nur darum, dass hier halt viel Entwicklung nur um Liebe der Entwicklung stattfindet. Also, wie viele Leute sind tot? Gerade auch, das ist ein Vorwurf, den man in der ersten Staffel machen muss, sowas wie Mossman, den man mal einfach schnell geopfert hat. Hier ist es King Randolph, Evelyn ist nicht mehr da. Das finde ich halt so ein bisschen, also natürlich lebt so ein Franchise auch ein bisschen von Veränderung, aber das ist jetzt kein Franchise, was das benötigt, weil gucken tun es 90% der alten Leute, die wären genauso happy, wenn sich da wenig entwickelt hätte und du kriegst mit sowas, da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein, nicht viele Leute vor den Fernseher.
Das ist,
ganz
ehrlich. Das ist so, also die Hoffnung ist wahrscheinlich, dass Typen wie wir oder Leute wie wir, weißt du, Babylon 5 ist eine Heimat für Leute wie uns und dieses Franchise ist eine Heimat für Leute wie uns, die mit hoffentlich mit unseren Kindern das dann gucken und sagen, kennst du, hier. Ne? Und ne, erkenne immer, wie da die Zusammenhänge sind, ne? Du mit deinem Game of Thrones. Also, der eine, der Grüne, das ist Mossman. Ne?
Genau, der ist jetzt aber tot. Der ist jetzt
aber tot.
Die Figur hat gerochen.
Aber der ist was enges Mechaneck geworden. Ne? Und so, Mechaneck, ja, ich würde Mechaneck auch nie was ausgucken lassen. Ich sage, Mechaneck, die setzt sich ans Mikrofon, du sagst mir, was Mossman sieht. Könnte ich nicht einfach, nein, ich würde die einfach komplett gegen ihren Gusto besetzen. Weißt du, die fliegen können, müssen unten bleiben. Die nur zu Fuß unterwegs sind, hier Snouts bauen. Gesagt, hier, wie schnell kannst du da hinten auf dem Berg sein? Also ich könnte, das wird sicher drei Tage.
Ah,
ne? Klar, gut. Mal sehen, wie schnell Mossman ist.
Nee, Ramon, wehe du springst.
Ramon ist auch so ein super Name, darfst nicht springen. Nee, aber die hat man ja, also gerade auch die Gefallenen hier, Mossman und Fistor und hier Clemjam und so, die hat man ja am Ende noch mit dem Machtgeist Randor, wo die alle dann aufgetaucht sind und da habe ich auch, das irgendwie, ich weiß, das ist irgendwie cheesy, weil das so aus dem Nichts kam, aber man hat sich ja an dieses, es geht ja um Preternia, was passiert, ich fand's ja süß, dass sie so ein bisschen sich auch so um die gefallenen Kameraden so ein bisschen Sorgen machen und so. Und dass sie dann da aufgetaucht sind, klar, der Moment, wo Skeletor He-Man was besiegt und dann stört dich dieser fremde Bursche, schleudert ihn zum Boden. Das hat natürlich auch so ein, das sind so zwiegespaltene Gefühle in mir, wie ein Skeletor.
Ja, weißt du? Bei mir an vielen Stellen. Ich habe hier gerade auch noch gesehen, was mich so irritiert hat, war so dieser ganze Mittelteil, in dem gesagt wird, so, He-Man, gib mal dein Schwert ab. Ja. Aber du bist auch ohne Schwert cool. Ja. Lauf mal nach Snake Mountain, hau da alles zusammen. Ja. Während er das tut, bequatscht Keldor, die Dame at Arms, dass sie doch mal sowas ähnliches bauen soll wie Skeletor, weil das können sie dann fürs Gute benutzen.
Das klappt sicher.
Und einen Schnitt später, also auch da habe ich das Gefühl, da wären eigentlich drei Folgen zwischen gewesen, dringt He-Man in Snake Mountain ein, schlägt da alles kurz und klein ohne Probleme. Wieder ein Schnitt und King Keldor upgradet seine ganzen Leute. Als hätte Man-at-Arms das mal eben, weiß ich nicht, beim Nachmittagstee entwickelt. Und dann findet jemand auch noch die Krone. Und ich dachte so, ja, in welchem Zeitrahmen möchte man mir vermitteln, sei das jetzt passiert alles?
Ja, das ist...
In einer Stunde, in drei Wochen, in... Das, finde ich, ist ein ganz, ganz grober Schnitzer, der halt tatsächlich ein bisschen so wirkt, als hätte man eigentlich vorab da ein paar Folgen mehr rauszumelken, was dann aber nicht genehmigt worden ist.
Also weißt du, was ja da wirklich geil ist, ist ja dieses, gib dein Schwert ab, hier, gib das mal Orko mit und so, geh mal ohne Schwert nach Snake Mountain, ich habe ein gutes Gefühl, hier ist eine Axt. Ne? Wäre geil, wenn sich herausstellt, dass die Axt aus Holz gewesen ist oder so. Das riecht ja alles schon so nach Falle. Weißt du, es ist ja so offensichtlich eine Falle. Und also was, womit ich wirklich auch Probleme hatte, war zugegeben auch wirklich diese, hier, hey, du musst mir hier, Man at Arms, du musst mir mal helfen, hier, wir machen mal das und wir, damit werden die Leute hier, brauchen die gar keinen Champion mehr. mehr, sondern dann können sie sich genauso selbst verteidigen wie Skeletors Krieger, die ja sehr erfolgreich sich selbst verteidigen konnten, wie wir wieder erlebt haben. Und eine Szene später lassen die sich alle die Oblate von Keldor auf den Mund legen. Weißt du, den sie jetzt, Mann, den kennen wir seit gestern, ne? Das ist der Schwippschwager von Skeletor, der mal verbannt wurde als Kind, sagt er, ne? Und so, dann sag ich mal, weißt du? Und dann dachte ich mir so, auch wenn es so, aber es ist einfach der riesen Elefant hier in diesem Raum außer mir, weißt du? Mhm. Also mir und Snoutspout ist ja die, dass am Ende uns ja erzählt wird, Eternus, das war's, wir mit der Königsgeschichte, das wird nichts mehr, Monarchie ist vorbei, Demokratie. Wo He-Man sich dann vor das Volk stellt und sagt, Leute, ihr habt einfach bewiesen, dass ihr sofort jedem Blauen folgt und A sagt und euch verwandeln lässt zu seinen Sklaven, den ihr gerade mal 5 Minuten kennt. Ich glaube, Demokratie ist genau das Richtige für euch.
Ja, und vor allem das Beste ist noch so, und ich persönlich wäre ja euer König, hab aber schon keinen Bock mehr drauf. Und ja, alles andere, was die Demokratie angeht, lest es nach, das schafft er schon, ich bin weg, tschüss.
Ja, aber wo sollen die es nachlesen? Weil die haben nur eine Monarchie bis dahin gehabt. Nein, jetzt mal ehrlich, er sagt ja, der Palast ist zerstört, das ist aber gar nicht so schlecht und dann alle... Nein, Leute, ich habe eine bessere Idee. Ihr kennt euch damit nicht aus, aber ich sag euch eins, parlamentarische Demokratie, das stehe ich auch so, also ernsthaft, das ist schon die beste Form, machen wir es, lest es aber nach, aber woher sollen die das nachlesen? Und ich will ja nicht sagen, dass ich die jetzt alle für zu dumm halte, aber uns wird jetzt einfach, also es ist natürlich anmaßend und zu sagen, ihr seid zu dumm für Demokratie und so, aber ich habe also das Gefühl, dass sie relativ schnell Leuten hinterherlaufen, die ihnen Oblaten auf den Mund legen.
Ja, und vor allem, das ist ja auch ein Gewöhnungsprozess. Ich meine, wie lang und oft wird darüber diskutiert, wie schwierig es war, dem deutschen Volk die Demokratie zu bringen, die sie ja jahrelang nicht wollten. Das ist ja, das füllt ja ganze philosophische und Geschichtsbücher, dass das ein langer Prozess war, der sehr schwierig war. Und ich glaube einfach zu sagen, oh, guck mal, unser König nach dem Krieg, der hat gewonnen, sein Schloss ist kaputt, der geht jetzt und sagt, macht mal euren Scheiß alleine. Ich finde es brandgefährlich, also wirklich brandgefährlich und dumm.
Ich hätte es erstmal der Mutter gegeben, ehrlich gesagt. Ich hätte erstmal, wenn er den Job nicht machen will, hätte ich erstmal gedacht, oder wir machen so ein Rat. Weißt du, wir machen so ich habe dieses Game of Thrones geguckt und so, wir machen so ein Rat, das klappt. Ne? Und so, die Königin hier, die, ne, es hängt ja immer bei so einem König, hängt ja auch immer ab, ist er netter. Ne? Wenn er netter ist, hast du es wahrscheinlich noch relativ easy, so Randor-mäßig. Wenn er aber ein Böser ist, dann das sehen wir, ist natürlich auch blöd, weil es abhängig ist von der handelnden Person. Deshalb ist dann schon die Demokratie und Wählen von Vertretern. Wir sehen ja auch Man-at-Arms, die Man-at-Arms ist ja auch sofort im Wahlkampfmodus. Ne? Aber dieses Ganze, das ist ja wirklich ein Prozess. Und wenn es nochmal eine neue Staffel gibt, das ist ja im Moment nicht so klar, ob es nochmal eine neue Staffel gibt. Ich würde mir für eine neue Staffel durchaus Einzelepisoden mal wieder wünschen, also wirklich einzelne Folgen, weißt du, Maestratos besuchen, mal mit Buzzov irgendwo hinfliegen, irgendwo meine Spinne besiegen. Aber,
je nachdem, wer noch lebt.
Wer noch lebt halt, ne? Die unsichtbaren Zwerge, was ist eigentlich aus der lachenden Brücke wirklich geworden und so, ne? Weißt du, was, die lacht die ganze Zeit, wird nicht mal auf. Nein, aber, oder zu sehen, wie irgendwelche Demagogen sich da gegenseitig die Klinke in die Hand geben und deshalb, ich habe es mir aufgeschrieben, die Folge, die nicht Alternative für Eternia, Fragezeichen. Weißt du? Weil, jetzt mal ohne Witz, das ist doch die wahrscheinlichste Variante, die da passiert, oder?
Ne? Ja, natürlich. Es ist vor allem, um das auch mal auf so eine Wertungsebene zu ziehen, ich brauche halt sowas in meiner He-Man-Geschichte nicht. Es tut mir leid. Ich brauche nicht für meinen Eskapismus die ideale Staatsform in der Fantasiewelt, in der ich mich bewege. Ich war immer ganz zufrieden mit Eternia als Monarchie. Das hat immer gut geklappt. Das war in Ordnung. Wir hatten einen gütigen König. Das ist alles schön. Das ist märchenhaft. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt, dass man mir die in der real existierende Welt beste Staatsform ans Herz legt. Weiß ich nicht, das hat da nichts zu suchen, ganz ehrlich. Also ich finde ganz schön, wenn in sowas sich nicht so viel Zeitgeist und Politik niederschlägt, vor allem nicht in dem Rahmen. Das muss alles nicht sein. Ich finde, das ist eine Fantasiewelt, die auch so funktionieren kann. Da brauche ich keine freien Wahlen in Eternia. Ganz ehrlich, brauche ich nicht. Will ich nicht. Das hat nichts zu suchen.
Darf ich dich zitieren? Raphael fordert keine freien Wahlen auf Eternia. Das ist, damit kann ich ja noch irgendwo leben, aber so wie es uns da dargeboten wird, ist ja so dieses, ach Mensch, diese Jahrtausende und so, König hin, König her, ist auch alles nicht so cool. Ihr macht das schon und so, ich lasse euch hier mal alleine und lest es nach, wenn ihr irgendwo noch eine Bücherei findet, wo was drin steht. Und so, und das ist dann so ein Happy End und da habe ich gedacht, oh, ich wette, gleich stehen sie da und gucken in Sonnenuntergang versonnen. Und genau das ist passiert.
Ja.
Genau das ist passiert. He-Man und Teela stehen da und hauchen sich wirklich ernsthaft noch dieses Beidermacht von Grayskull, Schatz.
Weißt du? Und ich finde, es ist noch nicht mal ein Happy End auf keiner Weise, weil zum einen das Volk weiß nicht, was es tun soll.
Hallo?
Das hat ja jetzt auch quasi keinen Staatsapparat mehr. Keiner sammelt Steuern ein, nichts.
Ich verspreche
die Armen
euch.
Werden verhungern, die Straßen werden nicht gebaut, irgendwelche Irren lassen sich wählen. Das finde ich schon schwierig. Alle anderen, die wir kennengelernt haben, sind ja jetzt offensichtlich arbeitslos. Auch Man-at-Arms, He-Man hat ja offensichtlich auch keinen Job. Wie finanziert der sich? Der wohnt jetzt bei Teela, die ja vielleicht, keine Ahnung, von irgendeinem religiösen Orden noch irgendwie als Sorceress bezahlt wird. Dadurch, dass du so viel Realismus da reinholst und sagst, so, wir stürzen die Monarchie, wir machen jetzt hier einfach eine Demokratie, musst du leider auch Tür und Tor offen für den Rest des Realismus. Das heißt,
ja.
He-Man lässt sich jetzt vom religiösen Gehalt Teelas einfach so ein bisschen durchfüttern, während sie in ihrer Miet-WG wohnen, und die kriegen doch ganz furchtbar Streit. Was will der denn auch machen?
Ja.
Muscle-Shows will der, keine Ahnung, der kann Sachen tragen, aber wie weit kommst du da?
Ja, einmal das, aber es ist natürlich auch, das ist jetzt wirklich, da machen wir echt ein Fass auf. Das Vogelfutter von Teela, der Sorceress, reicht nicht mehr. Nein, ja, und vor allen Dingen, ich stelle mir das richtig vor, wenn du dann versuchst, noch so einen Job zu kriegen, wo hatten sie denn diesen Masterabschluss? Ich war einer of the Universe. Also ungelernt. Ja. Snausbaut und so. Also hören Sie mal zu. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass Sie der einzige Elefant hier sind?
Oder auch He-Man selber. Was haben Sie bisher gemacht? Ich habe die Welt gerettet und zwischendurch das Land regiert. Haben Sie sonstige Berufserfahrung?
Aber, nein. Also Moment, wie lange haben Sie es denn regiert? Die 2 Sekunden, bevor Sie es an diesen Keldor abgegeben haben und danach es nicht mehr machen wollten, weil Sie mit dem Job, weil Sie das Peter-Prinzip für sich gesehen haben in dieser Sache. Und dieser Sheridan, dem Sie jetzt die Präsidentschaft angedeihen halten, meinen Sie, der ist in der Lage, das zu machen? Ja, da kannst du einen riesen Fass mit aufmachen. Das würde mich in der weiteren Staffel nicht wundern, wenn es da sehr viel darum geht, dass die dann irgendwelchen Leuten hinterherlaufen. Weil jetzt mal ehrlich, du möchtest doch in der nächsten Staffel nicht Skeletor. Was ist denn, wenn Skeletor in einer fairen, freien Wahl in der nächsten Staffel der Präsident wird?
Und ja, das verhinderst du ganz einfach, indem du ihn vom Verfassungsschutz beobachten lässt. Und genau dieses Fass, was damit aufgemacht worden ist, das brauche ich in der Serie nicht. Also ich fand es generell schon in Staffel 1 schwierig. Mit dem Ende von Staffel 2 wird da so viel ad absurdum geführt, was ich in dieser Serie einfach nicht brauche. Es ist natürlich als Signal irgendwie nett, aber für die Fortführung der Serie in einem in sich konsistenten Universum ist es schwierig. Um das mal freundlich zu sagen. Ich finde das sehr schwierig.
Einmal das, vor allen Dingen, weil es einen da so mit so einem Punkt zurücklässt, wo man sagt, und jetzt ist alles gut und so. Das habe ich noch so ein bisschen Zweifel dran. Aber was mich auch, ist das jetzt das finale Design von He-Man, Adam?
Ich fürchte schon, ja. Dieses goldene Siegfried und Roy Bühnenoutfit-Design.
Ja, aber er ist doch, er ist ja jetzt ein He-Man, der mehr aussieht wie ein starker Adam.
Ne? Ja, ich glaube, das ist das Ziel, glaube ich.
Das heißt, er kann sich nicht mehr in Adam zurückverwandeln, sondern das ist jetzt seine eigentliche Form.
Prinz He-Man, so. Nee, Prinz ist er auch nicht mehr, dann ist er jetzt Adam He-Man mit Nachnamen vermutlich. Adam-Man.
Adam-Man, das wäre Adman. Nee, aber auch so. Nein, also, aber das habe ich schon so verstanden, oder? Er ist jetzt nicht mehr der sich zurückverwandelt und so, sondern das ist jetzt wirklich dieser etwas atomisierte He-Man ist jetzt die finale Form von ihm in beiden Varianten. Er ist quasi wie Professor Hulk.
Jetzt, würde auch mal so sagen, ja. Und Teela ist jetzt nicht nur Sorceress und Besitzerin der 3 Stäbe, sondern hat auch noch die Macht von Grayskull obendrauf bekommen.
Aber vielleicht bald Finanzamt am Arsch. Weil das Volk wird irgendwann Ausschüsse bilden und in diesen Ausschüssen wird es Diskussionen geben und dann gibt es Korruption. Und dann wird man sich fragen, warum die Großkupferten in diesem Schloss eigentlich wohnen und wer bezahlt denn da den ganzen Strom und die Lightshow und das alles. Ne?
Es wohnt ja keiner mehr im Schloss, das ist doch kaputt. He-Man muss jetzt bei Teela einziehen, hast du es nicht mitbekommen? Ja, alle müssen ausziehen, das ist ja das Problem. Wohnt jetzt bei Teela in der WG.
Ja, bei Cassie Grayskull wohnt er jetzt, er wohnt nicht, Eternus ist ja, also im Prinzip das Schloss ist zerstört halt, aber Cassie Grayskull ist ja noch da. Also gut, jetzt da muss vielleicht noch die Spinnen, die Fledermausflügel müssen wieder runter, ne? Und ja, so, aber ansonsten die Schlangenmenschen und so kommen halt und so, ne? Aber ja, also das ist wirklich so das große Ding gewesen, dass sie dann am Ende gesagt haben, aber über eine Sache muss ich auch noch reden, der Kampf zum Thema Sachen, die zu schnell passiert sind. Hordak war echt zu schnell besiegt von Skeletor.
Ja, ich fand generell, dass Hordak da auch immer nur so eine Randerscheinung war, weil ja im Endeffekt die Hälfte der Zeit sitzt er auf seinem Thron und sinniert oder gibt Befehle. Und im Endeffekt gerät er nur ein oder zweimal an Skeletor. Beim zweiten Mal wird er dann einfach relativ flott durchbohrt. Also ich mochte den Kampf an sich, weil da auch viele Sachen wiedergeholt worden, die er früher in der Serie gerne gemacht hat. Ich denke da an Raketenhordak zum Beispiel, den er dann irgendwie einmal beschwirrt. Aber ich fand tatsächlich, dass das alles viel zu knapp gekommen ist. Wie gesagt, ich hätte es wirklich schön gefunden, wenn man sich in der ersten Hälfte einer längeren Staffel auf Motherboard konzentriert hätte und dann irgendwie so nach einem Drittel der Hälfte so diesen Switch und gesagt hätte, oh, Kacke, eigentlich steht dahinter Hordak und dann auch Motherboard schon komplett rausgenommen hätte. Dann hätte man da irgendwie, glaube ich, irgendwie bessere Spannung zwischen den beiden aufbauen können. So ist es so ein bisschen, ich benutze ihn, du bist ein Arsch, gar nicht selber tot.
Ja, aber auch nicht. Hast du die Abspannszenen gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, ich habe sie auch nicht gesehen. Ich habe es mir auch nur erzählen lassen und habe es danach gesehen. Es gibt eine Abspannszene, die ich spoiler sie dir einfach jetzt mal.
Ja, bitte.
Hordak im Bagdad-Tank. Also Hordak und die wilde Horde, die sagt, das wird schon wieder Boss. Und eine Figur, die...
Achso, doch, das habe ich gesehen.
Das war
bei
gesehen.
Mir aber nicht im Abspann. Das war kam bei mir vor dem Abspann noch.
Du meinst, ja, okay.
Also, wo dann Frau Hordak kam,
ja.
Die sagt so, ich flieg dich wieder zusammen. Dann aber ihre Maske absitzt. Man sieht aber nicht, wer es ist. Und alle sagen, es wäre Adora.
Genau. Es ist wohl die Person, die mal zu Adora wird, aber sich wahrscheinlich auch nicht mehr dran erinnern kann. Das wäre das alter Ego von Adora.
Da bin ich tatsächlich bei She-Ra nicht ganz so up-to-date. Aber war das tatsächlich nicht auch die Geschichte, dass er Adora als Kind entführt hat und erstmal so als seine Gehilfin großgezogen hat, bis sie irgendwann auf den Trichter gekommen ist, dass er ein Arsch ist und dann hat sie gewechselt?
Ja, das ich glaube schon. Aber irgendwie kriege ich das mit dem Alter nicht ganz zusammen. Weil, Adora ist ja die Zwillingsschwester von He-Man. Er ist jetzt halb. Ja. Aber wo war sie denn, als König Randor starb?
Da war sie ja noch Gehilfin Hordaks.
Ja, das wird erst später, meinst du. Ne? Das ist okay.
Aber
wann
haben
die denn zusammen Weihnachten
gefeiert? Ich glaube einfach, es hat sich hier ein bisschen verschoben. Ich glaube, in der Timeline, die ich bisher so kannte, wusste Adora schon früher, dass sie Adora war und nicht nur irgendwie Hordaks Gehilfin. Und ich glaube, das hat man hier jetzt hinten dran gepackt. Vielleicht in der Hoffnung, nicht nur Demokratie nach Eternia zu bringen, sondern auch noch ins zweite Franchise um She-Ra irgendwie in den nächsten Staffeln.
Also würde das bedeuten, entweder kriegen wir in der nächsten Staffel She-Ra Spin-Off oder in der dritten Staffel, die dann Masters of the Universe The Fall and Rise of She-Ra heißt. Ne? Mhm. Revelation. taucht sie auf und wird erstmal die Gegnerin und dann währenddessen und wird sich dann parallel gründet eine Partei und dieser Partei
lässt sich wählen.
Sie das Wählerbündnis Pandora, ne, und damit übernimmt sie quasi die Herrschaft auf Eternia, ganz legal.
Natürlich, so wird es sein, sie unterwandert quasi das System, sie kommt gar nicht erst mit Krieg. Ich mochte aber diese Endszene eigentlich ganz gerne, finde es auch ganz klug, sowas zu machen, weil wenn man jetzt merkt, okay, He-Man hatte damit eher weiter ins Grab geritten, als es irgendwie wiederzubeleben, dann kann man immer noch sagen, ja, aber der schuldet uns ja noch Drehbücher für 5 weitere Folgen, die wir in dieser Staffel gespart haben, dann schreib uns doch was Nettes zu She-Ra. Ich meine, das hat ja damals auch angeblich He-Man zu Grabe getragen, das She-Ra-Franchise, aber vielleicht kann man es diesmal benutzen, um zumindest noch ein bisschen Geld wird für Netflix rauszuholen.
Ja, es ist halt wahrscheinlich schwer. Also es ist, man hört ja, dass das Verhältnis Mattel und Netflix im Moment nicht mehr so gut sein soll, nachdem sie nach langem Hin und Her den echten Film abgesagt haben, weil die Kosten so aus dem Ruder gelaufen sind nach 10 Jahren Entwicklung oder 15 Jahren Entwicklung. Das ist das eine, was man hört, dann auch die mangelnde, die etwas sparsame Werbung, dann nur 5 Folgen, dann auch so von dem Boost, dass man so gesehen hat, die Serie war so in den Top 10 von Neuerscheinungen, aber auch nicht spektakulär. Weißt du? Ja. Das deutet eher darauf hin, dass das Interesse weiter abgenommen hat, obwohl die Stimmen positiver waren, die ich so vernommen habe. Auch bei mir, muss ich sagen. Also mir gefällt es, mir hat die Staffel besser gefallen als die zweite Hälfte der ersten Staffel. Ja? Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, die erste fand ich noch so ein Stück. Aber ich habe halt auch ein bisschen mehr von dem gekriegt, was ich mir gewünscht habe. Mehr He-Man-Action und so. Das hat es durchaus auch gegeben und so. Und das war schon auch so diese, ganz ehrlich, allein schon die Arbeit, die wir mit Skeletor gesehen haben, das Voice-Acting und alles, was wir mit dem verrückten Skeletor gesehen haben, wenn er dann mit Kaldor sein Zwiegespräch führt und dann auch irgendwie, wie er da verbrennt und das Gesicht zu Skeletor wird und so. Das ist schon irgendwie geil gemacht. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, über die Animation, ich finde die gut, aber vielleicht sind sie wirklich ein bisschen sparsamer gewesen, als es in der ersten Staffel war. Da magst du recht haben, dass das so, dass wir vielleicht so ein bisschen, dass sie gesagt haben, ein Zeichner weniger, Leute. Ne, das ist das Minimum halt, ne?
Ja, also ich bin insgesamt, glaube ich, auch bei dir. Also insgesamt sehe ich es positiver.
Ja.
Allerdings habe ich ganz, 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 ganz stark das Gefühl, dass hier tatsächlich der Rotstift angesetzt wurde, weil ich an manchen Stellen wirklich das Gefühl habe, hier hat man was ausgelassen. Wie gesagt, in diesem Teil, wo dann plötzlich von Keldor das normale Volk kybernetisiert wird, die Zwischenspanne, da fehlt mir was.
Ja.
Das ist an ganz vielen Ecken und Enden, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, da hätte man gerne mal das über mehr Folgen ziehen lassen, dass es auch ein bisschen gewirkt hätte. So wirkt halt unglaublich viel für mich einfach nicht. Also auch der tote Drache am Schluss, das war mir piep, egal ob der stirbt oder nicht, der ist am Anfang eh nur auf den Sack gegangen. Dass Super Teela irgendwie raus musste, war klar, dass wenn die aber hier dann tatsächlich nur diverse Minuten beim Training und beim Quatschen mit Lin sieht, fand ich auch irgendwie ziemlich, ziemlich unnütz und ziemlich albern. Ich mag He-Mans neues Outfit absolut nicht. Das ganze Ende ist mir einfach zu erzwungen positiv. Und noch nicht mal wirklich positiv, wenn man drüber nachdenkt, aber so, man verkauft es und so. Guck, wie hübsch He-Man ist, guck, der hat jetzt immer die Macht, guck, der liebt Teela, guck, die haben eine Demokratie. Das geht alles nicht gut, wenn man drüber nachdenkt und kommt zum Teil alles auch arg aus dem Hut gezaubert. Und das finde ich sehr bröckelig. Das wirkt halt so wie, ja, jetzt habe ich hier 4 von meinen 5, also von ursprünglich 9 Episoden rausgestrichen, das geht einigermaßen. Das ursprüngliche Ende, wo, keine Ahnung, alle Masters of the Universe Frauen werden oder so, das kann ich ja jetzt nicht mehr nehmen. Was nehmen wir denn da? Oh, die verlieben sich und wir kriegen die Demokratie. Das ist so, das wirkt so wie beim Nachmittagskaffee runtergeschrieben. Und da hätte ich von Kevin Smith tatsächlich sehr viel mehr erwartet, weil der wirklich sehr viel besser mehr schreiben kann. Aber das hier wirkt halt so, Der Cliffhanger, den finde ich wiederum ganz cool, weil der wirklich viel offen lässt. Aber das eigentliche Ende finde ich so plump, so albern und irgendwie so falsch. Es fühlt sich halt einfach nicht richtig an.
Und man hätte es, glaube ich, auch wirklich ein bisschen anders drehen können halt, ne, gerade auch mit der, dass man, wie gesagt, ja, und wenn du gesagt hättest, hier Mom, ne, kannst du so interimsmäßig nochmal so ein bisschen, und du kommst doch von der Erde, du weißt doch, wie gut das da funktioniert hat mit parlamentarischer Demokratie, ne, und du könntest so eine Art Lehrmeisterin sein und uns so ein bisschen in diese Richtung führen, und dann, wenn wir alle so ein bisschen Erfahrung damit haben, also man hätte das ja, aber gut, dann, dafür hättest du wirklich wahrscheinlich mehr Zeit gebraucht.
Halt, ja, und ne? Wie gesagt, ich verstehe halt den Wandel an sich nicht. Von mir aus hätte es auch den Tod King Randolphs nicht gebraucht. Man hätte auch sagen können, oh, wir wollen nicht, dass unser guter Freund Fisto in der Hölle verschmort. Ja. Darum holen wir uns den Himmel. Dann hätte es halt diesen ganzen komischen Konflikt nicht gehabt. Und du hättest einen Konflikt aufbauen können zwischen King Randor und Keldor, indem du einfach sagst, so, das Gesetz, dass die Blauen keine Könige werden können, ist abgeschafft. Dadurch hat Keldor jetzt das Recht zu kommen. Und dann hättest du quasi eine ähnliche gute Geschichte erzählen können, ohne irgendwie am Ende dazustehen und sagen, ja, König haben wir nicht mehr, He-Man können wir nicht besetzen, den brauchen wir noch weiter als Held. Was machen wir da? Auch machen wir einfach eine Demokratie, das sieht auch gut aus. Mhm. Das hättest du dir sparen können, das Ganze als Königreich weiter fortführen unter King Randolph und Ende. Mhm. Ich finde, damit hat man sich's unnötig schwer gemacht und es hätte den Tod nicht wirklich als Aufhänger gebraucht, denke ich.
Das wäre Gavin Snow's Part übernommen hätte.
Wasser für alle.
Wasser für alle. Wasser ist der Quell des Lebens. Nee, da hast du schon einen Punkt. Ich fand, wie gesagt, ich weiß halt wirklich, dieser Moment, wo Geister-Randor da auftauchte und sagt, ärgert dich dieser Empörklömmling-Junge, und dann aber auch eigentlich dann dazu verdammt ist, nur mit den anderen Masters, die dann auch machtgeistmäßig irgendwie dann materialisiert sind, und dann stehen sie da irgendwie in der Preturnia-Wolke da oben und müssen dem Geschehen zugucken und sagen, oh, hoffentlich geht das gut, ich habe ein ganz ungutes Gefühl, Mosman, ne, bei der Sache. Also es war natürlich so ein bisschen, natürlich Fanservice und die alle wiederzusehen und das alles, und ich habe auch so Szenen, so bei diesem Endkampf, der hat mich dann schon so ein bisschen gekriegt, auch wenn er dann so wieder sehr aufgrund der Menge an Leuten so unübersichtlich wurde, so ein bisschen, dann, aber wenn so Orko und Gwildor zusammen nach vorne stürmen und so, weißt du, das sind so Momente, das sind so Trailer-Momente, aber die kriegen mich dann auch, weißt du, so wie dieses You're the Best von Joe Esposito, deshalb mussten sie unbedingt 35 Trainingsszenen mit Team machen, obwohl ich immer noch nicht verstehe, warum sie grün gewesen, warum sie aussah wirklich wie jetzt würden sie für die Schlangenmenschen kurzzeitig arbeiten.
Da fand ich übrigens noch ganz cool, also warum sie grün geworden ist, kann ich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich, weil man unterstreichen wollte, dass sie sich verwandelt hat, weil sie jetzt die Schlangenkraft in sich hat, bla bla bla. Mhm. Aber ich fand schön, dass sie das ursprüngliche Teela-Kostüm anhat, was man noch von den Figuren erkennt. Das hat mich sehr gefreut.
Mit diesem Aufsatz, ne, mit diesem Kopfaufsatz und diesem Schlangen, sie hat ja auch diesen Schlangenstab immer schon gehabt halt, ne?
Ja. Ja, nee, das fand ich ganz, ganz cool, dass man das wieder aufgegriffen hat tatsächlich in dem Zusammenhang. Das Grüne, keine Ahnung, sie wurde ja auch später, als sie den dritten Stab noch bekommt, hat sie sich ja im Wechsel immer wieder verhässlicht. Die wurde ja immer hässlicher irgendwie, wurde ja nicht nur grün, die wurde dann ja noch, hätte ich auch alles nicht gebraucht, zumal ich fand das, was man mit Teela gemacht hat, in der ersten Staffel ja schon irgendwie Schwierig. Mhm. Sie dann hier auch noch irgendwie zur Drei-Stabs-Prinzessin zu machen und dann noch die Macht on top zu setzen.
Ja, sie ist einfach.
Ich frage mich, was da schiefgelaufen ist bei Herrn Smith im Kopf.
Sie ist einfach so overpowered wie Gandalf in der Hobbit.
Weißt du, ja, aber hier hat man sich's ausgesucht. Gandalf stand als Figur ja so fest, aber hier ja. Zu sagen, so in Staffel 1 machen wir das und in Staffel 2 noch das und das. In ja. Staffel 3, keine Ahnung, da pupst die Universen aus. Ich find's
ja, das irgendwie, ist, eigentlich ist sie zu overpowered jetzt schon gewesen. Das hat man ja am Anfang gesehen und jetzt für weitere Folgen macht es eigentlich keinen Sinn. Ich weiß nicht, was für einen Gegner du da haben musst oder so, oder sie muss irgendwie so eine Weltraumkrankheit kriegen oder irgendwie sowas, ja. Weißt du? Irgendwie, das wird tatsächlich eine Schwierigkeit. Also ich, wie gesagt, wenn es nochmal in dieser Form weitergeht, ich würde mich schon freuen, wenn Kevin Smith noch eine weitere Staffel kriegen könnte. Ich fände mal wirklich ein paar Einzelepisoden, auch mal wirklich gut geschriebene Einzelepisoden, mal ganz gut. Ich glaube aber, dass das absolut nicht mehr dem Zeitgeist entspricht und dem Netflix-Angebot, sondern dass die eher sagen, nee, muss immer Cliffhanger, muss weitergehen, übergreifende Story und so. Das werden wir vermutlich mal nicht kriegen. Aber ich würde es mir mal so ein bisschen wünschen. Wie ist es bei dir?
Ja, sehe ich genauso. Ich meine, es wird nicht Netflix-typisch sein, aber es gibt ja durchaus auch gute Mischformate, dass du sagst, okay, wir haben eine grobe Rahmenhandlung, aber wir haben halt, in dem Fall würde ich mir sogar, glaube ich, eher Zweiteiler wünschen.
Ja, oder so.
Und vielleicht auch immer mit anderen Autoren, dass du sagst, okay, wir haben immer 50 Minuten für eine Story, die an sich alleine funktioniert, aber die halt so handlungstreibend für eine Rahmenhandlung ist. Da wäre ich, glaube ich, sehr glücklich mit, das könnte gut funktionieren und vor allem, ich weiß nicht, ob ich mir das von Smith wünschen würde, aber ich würde mir sehr wünschen, dass man nicht, und das hat man in den letzten beiden Staffeln massiv getan, wieder so viel am Setting an sich rumfuscht. Ich würde einfach gerne mal in dem Universum, in dem man jetzt ist, selbst wenn ich das jetzt, so wie es geworden ist, nicht unbedingt mag, aber dass man in dem mal agiert und nicht ständig mit dem. Das war halt auch das, was ich an der Originalserie als Kind immer mochte, weil es halt so ein Universum war, in das man komplett eintauchen konnte, in dem Geschichten erzählt wurden, was halt so seine eigene Dynamik hatte. In dem Moment, wo ich dann anfange, ein Universum zu demontieren, umzumontieren, verliert das irgendwie so eine Dynamik an sich. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und die würde ich mir für die Serie mal wieder sehr zurückwünschen. Und das klappt meines Erachtens sehr viel besser, wenn du halt tatsächlich so Einzelabenteuer hast, ob mit Rahmenhandlung oder ohne.
Ja, das glaube ich auch. Und ich brauche keine Pre-Eternia, also keine Eternia-Version von unserer Welt.
Nee.
Also das ist das, was du, da hast du sehr recht mit dem Eintauchen in eine fremde Welt und da Abenteuer erleben. Ich meine, das war ja das, was uns in den 80ern und jetzt wieder in den 40ern mit beim Einschlafen geholfen hat, halt dieses Eintauchen in diese Welt und dass da genau. Einfach die Abenteuer verfolgen und mit unseren Helden dann den Kampf ganz einfach gut gegen Böse, Autobots gegen Decepticons, Skeletor gegen He-Man und so. Ich bin immer schon so, und das nicht so, mach es nicht so kompliziert. Ne?
Ja,
ne, machst du es so kompliziert, geht es oft schief. Halt,
ja, und
ne?
das ist hier halt tatsächlich, glaube ich, in beiden Staffeln irgendwie en masse passiert tatsächlich. Und als Kind war es mir egal, und es ist mir für dieses Universum auch jetzt tatsächlich ganz egal, in welcher Staatsform die leben. Das war mir, ob Skeletor in der nächsten Folge versucht, den Kanzler oder den König zu stürzen, ist mir pup egal.
Ich sag dir aber, ich wette mit dir, das wird, wenn es eine nächste Staffel gibt, ein Element werden. Nämlich genau das, ja, dass dann gesagt wird, hier, dann, ihr müsst ja auch nicht bei jedem, ne, also jeder, nur weil euch irgendwer irgendwas verspricht, ne, ich verspreche euch, das Mindestlohn, $20. Ich weiß nicht, was Dollar ist. Ich weiß nur, was ich will. Ich verspreche euch $21. Alter, ist ja noch besser. Nee, und so, weißt du, ich hoffe, wir haben Pluswährung. Also nicht, dass Minus besser ist und so. Nein, also das wird dann natürlich kommen. Das muss dann in dem Fall auch thematisiert werden. Aber das ich sehe schon wieder, das ist so wie bei Star Wars, weißt du, so Episode 1, wo man dann gesagt hat, es geht los, internationale Handelsbeziehungen. Wie wird das wohl laufen? Werden die alle mit den Verträgen klarkommen? Und wird es da Zollbestimmungsprobleme geben. Wir haben da 25 Jahre drauf gewartet, endlich die Auflösung zu bekommen und so halt. Ne? Und das brauche ich nun wirklich nicht bei einer Serie, die mich einfach so im Idealfall wieder in meine Kindheit zurückschleudert, oder?
Nee, eben. Ja? Also das brauche ich aber auch in vielen Serien tatsächlich nicht. Und das haben viele Serien heute irgendwie tatsächlich an sich, dass sie da unglaublich viel Realpolitik im weitesten Sinne reinprügeln müssen. Klar, ja. Das brauche ich hier am allerwenigsten. Also wenn es in irgendeiner Serie ist, die in unserer Gegenwart spielt, finde ich das vollkommen okay. Wenn man es mal am Rande streift, wie man es bei Doctor Who früher mal gemacht hat, finde ich es auch okay. Aber wie gesagt, dann hier in ein Märchenkönigreich, in Anführungszeichen, anzufangen, seinen Demokratiebegriff einprügeln zu müssen, nee, weiß ich nicht. Das ist das ist mir einfach irgendwie, das brauche ich da nicht. Da setze ich mich im realen Leben gut mit auseinander und das ist auch gut und das soll man auch dringend tun.
Ja.
Aber das ist jetzt auch nicht ein Format, wo man sagt, damit vermittelt man Kindern irgendwie sowas. Nein, das funktioniert so nicht und schon gar nicht, wie es hier am Ende passiert, indem man einfach sagt, das ist jetzt eine Demokratie und Ende.
Ja, zu schnell, zu leicht, zu unproblematisch, ne? Und als Lösung, das ist so, wie wenn du Schneewittchen sagst, Schneewittchen, 3 der 7 Zwerge haben da leider einen Ausschuss gegen dich gegründet und so, weißt du. Was? Nee, und so, ja, das ist schwierig. Und das, wie gesagt, brauche ich auf E-Turn ja nicht, Pre-Turn ja und Sub-Turn ja nicht, obwohl ich mich trotz alledem gefreut habe, wieder schön Zeit ein bisschen auf Eternia zu verbringen. Hab durchaus Spaß mit den 5 Folgen gehabt, hab sie auch launig in 2 Stunden, kannst du sie ja komplett weggucken, die 5 Folgen, ne? Und so, und da habe ich wirklich durchaus meinen Spaß gehabt, auch wenn der Hype nicht mehr so groß war, aber bin mit dem Ergebnis deutlich zufriedener, als ich es am Ende von Revelation gewesen bin. Das hat man auch, ich habe letztens nochmal unsere Besprechung von den beiden Teilen nachgehört. Man hört wirklich im zweiten Teil, wie wir uns, im ersten Teil war noch sehr viel Begeisterung, im zweiten sind wir zum richtigen Schönreden so ein bisschen abgedriftet, obwohl ich immer noch sehr über die Stelle lachen muss, wo wir sehr, sehr gut fanden, dass die Mädelstruppe mit Beastman unterwegs ist. Und Beastman der Weise ist an der ganzen Geschichte. Weißt du noch, wo die Mädels losgezogen sind und Beastman ist der Weise von der ganzen.
Das ist ja super. Total. Und sowas wie die Dynamik fehlt ja auch irgendwie komplett durch die viel zu knappe Zeit natürlich. Aber ja, tatsächlich würde ich mir aber sehr wünschen, sollte es in irgendeine Richtung weitergehen, dass wir tatsächlich mal, und sei es nur für eine der gehofften Doppel- oder Einzelfolgen, eine Folge bekommen, die ein Feeling hat wie der Trailer zur ersten Staffel.
Ja.
Sowas wäre das, was ich mir am allermeisten wünschen würde. Und das war auch das, was sich, glaube ich, die meisten irgendwie erhofft haben. Was halt quasi in dem Universum spielt, wie es mal war, wie es sein sollte. Und notfalls auch jedes halb abgedroschene Klischee reitet. Einfach, weil es Spaß macht. Da brauche ich, wie gesagt, nicht die Super-Tealer. Ich brauche nicht die Super-Demokratie. Das ist nicht das, was ich hier suche.
Punkt. Du hast so recht, es ist das so reitet, wie Evelyn Beastman damals im Angriff am Ende von der ersten Staffel. Denn das ist genau das hast du so auf den Punkt gebracht. Ich möchte die Serie so, wie vom Gefühl her der Trailer für die erste Staffel gewesen ist. Genau das. Genau das möchte ich. Ja.
Ich finde, da passt auch der Titel des Liedes. We need a hero. Ich brauche keine Demokratie.
Ja,
ich brauche nichts anderes.
Ich brauche einen Held.
Ich brauche einen blonden billigen Helden.
Aber ich brauche vor allen Dingen, genau das ist es. Das hat ja auch gereicht. Und dieses Feeling, wie oft habe ich diesen Trailer von der ersten Staffel geguckt, auf den unmöglichsten Plätzen, was ich an Arbeitszeit verschwendet habe, um mir das Ding nochmal auf YouTube anzusehen und gesagt habe, oh, sie haben es erst 900 Mal gesehen, dann müssen sie es dringend nochmal gucken. I need a hero. Ich brauche halt Helden meiner Kindheit und da kann ich akzeptieren, wenn ich mir die Frisur vom Original He-Man aus den 80ern heute angucke, sage ich mir mutig. Weißt du?
Ja,
mutig.
Das ist halt ein Held.
Das ist dann egal, wie es dann aussah. Weißt du?
Ja.
Ne? Und das ist, man hat ja auch früher viel gelernt dadurch. Du weißt ja, ich meine, das ist so wie Captain Planet uns viel über Umweltschutz beigebracht hat. Und He-Man alles über Freundschaft und Loyalität beigebracht und so. Und Orko beziehungsweise, ne?
Ja.
Und so, ja, das ist. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass, den Blauen kannst du nicht trauen. Ne? Also das hat mir
diese Stufe aktueller denn je.
Ich hörte davon. Also wer weiß das schon? Ne? Also ne, ob es nun ist Faker, wenn es schon so heißt, Skeletor, Trapjaw, Keldor, wie sie alle heißen.
Der Höcker.
Ne, man weiß es heutzutage nicht. Ne? Tja.
Aber wie gesagt, sowas brauche ich da absolut nicht. Wie gesagt, würde ich mir auch sehr wünschen, dass wir halt in der nächsten Staffel nicht die Partei von den Blauen sehen, die sich auf den Turn ja irgendwie wählen lässt. Das ist mir ganz egal. Das soll einfach der böse Möb kommen, der sagt, so, ich erober euch jetzt. Und dann kommt der lustige Held, zieht über die lachende Brücke, keine Ahnung, spuckt ins weinende Tal, ist mir ganz egal.
Genau, kam unter der lachenden Brücke hervor. Ne? Genau.
Und rettet die Welt.
Mehr
brauche ich gar nicht.
Genau.
Mehr erwarte ich auch von dieser Serie nicht.
Absolut. Dann sind wir schon happy. Ob das dann reicht, um Streamingzahlen und Produktionskosten zu rechtfertigen von der Menge der Leute, wird sich zeigen. Aber ich muss auch sagen, ich nochmal, um es zu zitieren, bin immer gern deine Battle-Katze gewesen. Deine Battle-Cat. Das ist so groß. Jetzt liebe ich den Satz irgendwie doch ein bisschen. Weißt du?
Ja, der hat was. Ne? Den kann man auch mal in einer lauen Sommernacht irgendwie seiner Schatz, seiner Besten ins Ohr flüstern.
Ich war immer gerne
deine Battle Kampfkatze.
Ja. Nein, und das ist das Männlichste, was du machst. Das ist aber, das finde ich besser als dieses sich anhauchen mit bei der Macht von Grayskull. Weißt du? Das ist so ein bisschen Servus, Grüzi und Hallo. Weißt du, das ist.
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber wie gesagt, vielleicht erfahren wir in der nächsten Staffel ja auch, was es mit dem vierten Turm auf sich hat. Ich hoffe nicht in einem solchen Moment. Ich glaube nicht, dass He-Man Teela zuflüstert. Ich kann dir den vierten Turm zeigen.
Also eine Sache, eine Prediction wette ich hundertprozentig, dass wir ein Kind dann sehen von den beiden in der nächsten Staffel.
Dann wäre ich raus.
Wirklich? So, weiß ich nicht. Und so eine kleine Katze, die er hat. Ein kleiner He-Man.
Oh Gott, ja, Cringer hat, oh Gott.
Ja.
Also, das brauche ich noch viel weniger. Ich möchte da auch keine Familienserie draus machen, ganz ehrlich.
Ich möchte jetzt erstmal dieses.
Das hat da nichts zu suchen irgendwie.
Ich möchte jetzt einmal, sie müssen sich mit den Herausforderungen einer jungen Familie in einem prekären Beschäftigungsverhältnis stellen. Weißt du?
Ja, ist ja richtig. He-Man kriegt nur Mindestlohn, darum wählt er die Blauen, damit die da ein bisschen.
Alter, He-Man ist voll abgerutscht und so, weißt du? Er ist einfach so wirklich voll auf den Snake Mountain Zug aufgefallen und hat gesagt, also bei diesem Skeletor auf Snake Mountain haben sie mit den Energiepreisen keine Probleme, ne? Ja, aber sie da Lava haben an der Schlange.
Ich muss aber leider sagen, wenn ich mir die beiden Staffeln so angucke, das wäre so ein Pfad, den Smith irgendwie verfolgen könnte. Mhm. He-Man ist jetzt arbeitslos, muss sich dann bei Skeletor verdingen, der sich als Präsident wählen lässt weiter und so fort.
Oh Gott, jetzt ist alles, also es ist ja Gott, das wollen wir nicht. Dann warte ich lieber auf das Justlin Musikvideo von, ne? Und warte darauf, dass das alles läuft. Alles klar. Raphael, ich glaube, dann sind wir durch mit der Besprechung.
Ich denke schon, ja. Wenn nicht noch plötzlich 5 Folgen nachkommen, die als zweiter Staffelteil geplant waren. Aber da brauchen wir, glaube ich, in den nächsten 2-3 Jahren nicht mitrechnen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also wenn, dann wird es sicher 2-3 Jahre dauern, bis es eine weitere Staffel gibt. Davon kannst du ausgehen. Okay. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch wie immer. Ich bin wie immer gerne deine Battle Cat.
In dem Sinne, Raphael, bei der Macht von Grayskull.
Miau.
Eine Produktion des Podcast Imperiums.